Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Ach, wie gerne würde ich so eine schöne Tiki-Taka-Folge mal mit was richtig Positivem, was Schönem beginnen, so als wäre alles okay und normal in La Liga. Aber liebe Leute, ihr ahnt es oder habt es vielleicht auch schon mitbekommen die letzten Tage und am Wochenende. Es gab jede Menge Aufreger am Wochenende in La Liga. Rotrekord, dazu Neues vom Barca-Gate und auch generell das Abschneiden der La Liga-Clubs international ist auch so eine Sache. Ach Alex, ich würde mal sagen, wir werden uns bemühen oder wir versprechen uns zu bemühen, unseren Lesern, Zuhörern und Zuhörerinnen gegenüber, dass wir auch das Positive in dieser Folge hervorheben, denn ein bisschen gibt's ja schon, aber wird schwer, oder?
Ja, Moment, wenn ich auf die Tabelle blicke, ist die eigentlich schon ziemlich positiv aus Barca-Sicht. Ich weiß gar nicht, was du hast.
Gut, und schon schaltet die Hälfte der Tiki-Taka-Türen aus. Okay.
Naja, komm, wir ein bisschen, das musste schon sein. Also Servus an die Runde, an dich und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, tatsächlich war das mal wieder ein, ich würde mal sagen, von Polemiken bestimmter Spieltag. Denn es ging ja schon Freitagabend mit unfassbaren Polemiken los. Und ich würde sagen, wir haben ja eh so viele Themen in der Folge, aber wir steigen wahrscheinlich am sinnvollsten chronologisch ein. Mit dem Abstiegskracher Cádiz-Getafe. Denn ich habe das Spiel tatsächlich, zumindest die komplette zweite Halbzeit komplett gesehen. Mache ich jetzt auch nicht immer, dass ich so ein Spiel jetzt live schaue. Aber dieses Spiel hatte es in sich und Junge, was da... Also, ich saß am Sofa und konnte es nicht fassen. Ja, so möchte ich es mal beschreiben, was ich da erlebt habe bei diesem Spiel.
Man hat schon wenig Erwartungen und trotzdem ist man noch erschüttert, was alles passiert. Also fahr ruhig fort, ich schüttel selbst nur den Kopf.
Es war natürlich ein Endspiel, ist jetzt too much, ne? Aber es stand viel auf dem Spiel bei diesem Abstiegskracher vor dem Spieltag. Wie war das? 18. gegen 19. oder 17. gegen 17, 18, irgendwie sowas. Also super, super eng. Ein Punkt trennt ja die beiden Mannschaften. Da es unentschieden ausging, logischerweise hat sich daran nicht viel verändert. Aber ja, wie soll man anfangen? Es gab einige strittige Szenen, die ich wahrscheinlich etwas anders entschieden hätte, um es mal so zu nennen. Also das unser Lieblingsthema, die Schiedsrichter. Der Enes Ünal, Elfmeter zum, also anders gesagt, chronologisch vorgehen. Cádiz ging in Führung, kurz vor der Halbzeit 1-0.
Schicker Kopfball. Dann gab's
schicker Kopfball, da gibt's jetzt wenig zu meckern.
So. Alles gut.
Alles gut, noch. Dann Ausgleich, Getafe war ein Elfmeter von Enes Ünal. Naja, muss man den pfeifen? Sollte man den pfeifen? Ich hätte es, glaube ich, nicht getan. Ich sag's mal, ich formuliere es mal gelinde, ne? Gelinde. Jetzt mit 3 Tagen Abstand. Am Freitag hätte ich noch anders formuliert. Ich hätte schon den Elfmeter nicht gegeben. Ja. Dann gibt's eine noch zwielichtigere Entscheidung für mich. Elfmeter zum 2-1 für Cádiz. Ruben Alcaraz schön in die Mitte geschossen, gechippt. Aber der Schiedsrichter pfeift ein Foulspiel von Domingos Duarte, meiner Meinung nach, gibt ihm gelb-rot. Also seine Entscheidung auf dem Feld, da bin ich mir hundertprozentig sicher, war ein Foulspiel. Dann siehst du aber in der Wiederholung, dass das kein Foul ist, sondern er den Ball gespielt hat. Und während er den Ball spielt, springt ihm der Ball versehentlich an den Arm, aber durch eine abgeblockte Zusammenprallaktion. Also der Ball hoppelt dahin, weil er den Ball spielt. Also komplett unabsichtlich, kompletter Zufall. Und der Schiedsrichter entscheidet aber nicht auf Handspiel, Elfmeter, sondern auf Foulspiel, Elfmeter. Um dann zu sagen, ne, okay, Foulspiel war es keins, aber da ist ja ein Handspiel, kann ich ja den Elfmeter trotzdem geben und ihm trotzdem gelb-rot geben. Ja, nee, Alter, das hast du nicht entschieden. Ja? Und abgesehen davon war es kein strafbares Handspiel, denn er spielt den Ball und dabei prallt der Ball irgendwo hin und zufällig hupft er ein bisschen an seine Hand, völlig unabsichtlich, völlig random. Nein, das ist weder ein Foulspiel-Elfmeter noch ein Handspiel-Elfmeter, dementsprechend auch keine gelb-rote Karte für Duarte, dementsprechend nicht das 2-1 für Cádiz und auch nicht die Unterzahl für Getafe. So, dann plätschert er natürlich das Spiel vor sich hin, 2-1 Cádiz. Es gibt völlig grundlos 10 Minuten Nachspielzeit. Ja, es gab 2 Wahr-Elfmeter, alles okay. Also zwielichtige und beide Mal rennt er raus und schaut sich's, glaube ich, auch an. Also Nachspielzeit, dass es einige gibt, 5, 6, 7 Minuten, okay. Aber nein, keine 10. Wirklich keine 10.
Man hätte ja in der 100. Minute Abpfiff sein müssen eigentlich.
So, genau. Und dann die 10 Minuten ist aber auch nichts passiert. Das heißt, pfeif doch einfach endlich ab. Ja, pfeif einfach ab. Und was macht er? er lässt noch on top 1,5 Minuten noch weiterspielen, obwohl es keine Chance gab in den 10 Minuten und nichts. Und in der 90 plus 12. Gibt es dann einen Handspielelfmeter für Getafe aus dem Nichts. Und natürlich auch der wieder, naja, mit Geschmäckle, so nenne ich es mal. Aber da ist...
auch da hat der Schiri, glaube ich, erst irgendwie an Foul gedacht, weil er irgendwie so Falli da gegen Mata so ein bisschen rum den niederrangelt.
Also auch den hat er nicht gesehen. VAR hat ihn darauf hingewiesen, da ist eine Flanke, glaube ich, auf den Arm von...
Espino
gefallen. Auch da, ich glaube ja, der Typ will nur den so einen heranspringenden Verteidiger sich nur so schützen vor ihm. Sieht den Ball nicht, weil sie vor ihm zum Kopfball gehen und dann prallt fällt der Ball genau auf seine Hand, fällt genau drauf. Also auch absolut zwielichtig. Natürlich kannst du sagen, ja, die Hand, was macht die da oben? Und er fällt drauf. Aber auch der, aber allein schon 10 Minuten für nichts, wenn der einfach, und dann selbst wenn er nach den 10 Minuten abgepfiffen hätte, hätte es die Aktion ja auch nicht gegeben. Also dieses Spiel hatte so viel Geschmäckle. Und wenn das jetzt 9. gegen 12. ist, juckt das keine Sau, ganz ehrlich, weil Cádiz Getafe juckt weder in Deutschland jemand noch in Spanien, so ehrlich muss man ja sein.
Dann wird es aber auch nicht so dramatisch.
Genau, aber da geht es halt ums Überleben dieser beiden Vereine. Und deswegen, ich war wirklich auf 180. Ich hatte Blutdruck, Alter. Das hat mich so angekotzt, was ich da wieder erlebt habe. Und das war auch wieder typisch Spanien. Nochmal, mit mir als Schiedsrichter gibt es schon mal die ersten 2 Elfmeter, keinesfalls. Dann gibt es natürlich auch keine 10 Minuten Nachspielzeit. Und dann endet das Spiel vielleicht irgendwie 1-0 Getafe, 1-0 Cádiz oder von mir aus auch 1-1. Aber dann kann sich kein Mensch beschweren. Und so fühlen sich halt wieder beide Vereine betrogen. Ja. Und das geht halt gar nicht. Ne?
Ja.
Rant over.
Ja, diese Aufregung kann ich verstehen, ob das letztens war bei Elche, diesen 3-2-Niederlage dann noch gegen Betis oder auch jetzt am Wochenende auch wieder. Elche Valladolid war wild, Valencia gegen Osasuna war auch sehr wild, da werden wir noch ein bisschen weiter meckern gleich. Immerhin bei den 3 Szenen, natürlich war da irgendwo immer noch irgendwie Arm dran oder so leicht abgespreizt wie in der einen Szene, wo er sich dann so halb selbst anschießt. Natürlich ist das zu wenig, aber wir wissen ja, sobald irgendwo Handspiel ist, und das haben wir auch in Bilbao gesehen, wird das in der Liga einfach schnell gepfiffen, weil, ja, es gilt halt dann irgendwie die Regel, egal wo Hand ist, machen wir es halt sicher, damit es möglichst einheitlich ist, aber es ist trotzdem ein Durcheinander, ein Chaos und für den kleinsten Kontakt
ist ja, es... beim Ünal-Elfmeter war übrigens der kleinste Kontakt, das war, das hat mich erinnert, ich meine an die Szene, was war das, Hoffenheim-Dortmund, wo er minimal touchiert wird, niemals reicht das aus für einen Foul, nicht mal im Mittelfeld würde das gepfiffen werden und natürlich spürt er irgendwas und sinkt da nieder und nimmt das dankend an, aber da ist einfach, das ist kein Foul, Leute, wenn ihr das als Foul und Elfmeter pfeift, müsst ihr 300 Fouls in jedem Spiel pfeifen und 37 Elfmeter. Und damit ging es ja auch schon los, also von daher, die Handspielregel ist elendig und diese ganzen Elfmeter, die es in Spanien Woche für Woche gibt. Und wie gesagt, dadurch, dass es ja wirklich ein Abstiegsgipfel war, ging es da ja ums Überleben zweier Vereine und dann beide Vereine zu verpfeifen, denn wie gesagt, die Gelb-Rote für Getafe mitsamt dem Elfmeter, das war ja auch wieder eine Quatschentscheidung, also einfach eine falsche Entscheidung. Das Schlimme ist ja, Nils, es bleibt ja nicht bei dem Spiel mit hanebüchenen Entscheidungen, hüben wie drüben, ne? Und Elfmetern und Handspielen und
Ja, also wo soll man dann fortfahren? Immerhin, wir hatten ja beide auf jeweils unentschieden in dem Spiel getippt und dann ging es aber am Samstag dann ähnlich weiter. Elche Valladolid, immerhin dieser leichte Funken Hoffnung, den der FC Elche noch hat, der ist jetzt bestehen. Sie haben erstmals in 2 Spielen in Folge jetzt gepunktet. Sie haben sich ein 1-1 gegen Valladolid erkämpft und das, obwohl Valladolid früh in Führung gegangen ist mit ihrem einzigen Schuss überhaupt aufs Tor, haben sie dann lange versucht zu mauern und das 1-0 mit über die Runden zu nehmen. Und dann war es in der 96. Minute soweit. Es gab insgesamt auch ewig viele Unterbrechungen und Videoschiedsrichter hier und da, sodass diese zweite Spielhälfte, die zweiten 45 Minuten haben 58 Minuten gedauert, weil es einfach so viele Unterbrechungen gab und so weiter hin und her. Elche hatte sich da auch dann den Ausgleich verdient. Danach gab es dann auch noch irgendwie 2 rote Karten für Valladolid. Also auch das wieder hässlich und Gemaule und Gemecker und Theater und der Schiedsrichter macht keine glückliche Figur und ist da irgendwie, man hat fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Das ging fast noch, dieses Spiel, Elche Valladolid, das 1-1, wie gesagt, Elche punktet weiter, trotzdem sind es noch irgendwie 13 Punkte aufs rettende Ufer, also da ist natürlich, ist es immer nur noch ein Funken Hoffnung, aber jetzt, wo ich mich dann eher aufrege, war dann das Spiel Valencia gegen Osasuna, das aber auch primär, weil einfach das war mal wieder so ein Spiel, wo man sagen kann, beide Mannschaften haben nicht viel Interesse daran, Fußball zu spielen. Also klar, Valencia war die aktivere Mannschaft von Osasuna, sind ja in der Tabelle weit vor Valencia, die haben sich früh mit dem 0-0 zufrieden gegeben und haben gedacht, das bringen sie über die Zeit. Ja, und Valencia ist da auch ähnlich mittlerweile vielleicht wie Barca, von wegen Ergebnisfußball, nicht groß schön spielen, einfach nur das Ergebnis holen, auf den einen Fehler vielleicht vom Gegner hoffen. So war es dann eben auch gegen Osasuna, dass da ein Ballverlust mal in der Defensive war, da hat dann Valencia gleich zugeschlagen und dann das Tor gemacht und irgendwo geht der Sieg in Ordnung, aber was da auch wieder an Theater und Szenen vom Schiedsrichter auf dem Platz war, also da kann man wirklich sagen, von wer war es, Iglesias Villanueva, so heißt er, war es eine Horrorleistung. Er hat zweimal rot gezeigt und beide Male wurden die Karten wieder zurückgenommen. So einfach einmal Herrera als letzter Mann, der aber den Ball getroffen hat und so weiter. Das schon mal sehr unglücklich und ich glaube, es gab dann insgesamt noch zwei andere gröbere, große Fehlentscheidungen und das hat man auch geteilt auf Twitter. Da gibt es diesen Account Archivo VAR auf Twitter, also ein Videoschiedsrichter-Archiv-Account, der auch gemeint hat, das war die schlechteste Note der Saison, den der Schiedsrichter Iglesias Villanueva da abbekommen hat mit irgendwie 0 Punkten und das ganze Spiel nur Hektik und Theater. Natürlich auch da Abstiegskampf pur im Mestalla. Natürlich ist das nicht schön, nicht angenehm, wenn du dort spielst, wenn du dort pfeifst. Aber wie gesagt, dazu noch, dass beide Mannschaften nicht so an Fußball interessiert waren und bei Valencia, da wird auch ständig hingefallen, ständig versucht jemand einen Freistoß, einen Elfmeter rauszuholen.
Aber das ist ja nicht nur bei Valencia so, das ist ja bei jedem La-Liga-Team so.
Ja.
Ich hab mir extra Notizen gemacht für dieses Spiel übrigens, damit ich das nochmal wiedergeben kann, was der Kollege Iglesias Villanueva da fabriziert hat. In der 20. Minute gibt der Herrera Osasunas Torwart rot, weil dieser aus dem Strafraum kommt. Der spielt aber mit dem Fuß den Ball. Ja,
ziemlich klar
und,
auch.
Und ziemlich klar. Ja. Also, hä? Und der Schiedsrichter gibt ihm rot wegen Handspiels außerhalb des Strafraums. Da ist nirgends irgendwo eine Hand. Also eine absolute Hanebüchenentscheidung. Dann in der 86. hat er Oroz wieder von Osasuna rot gegeben. Wieder glattrot. Wir reden übrigens immer von glattrot, ne? Nicht gelbrot. Von glattrot. Für ein offenbar zu hartes Einsteigen. Nee, war es auch nicht. Das war einfach nur ein stinknormales Foul. Für mich nie mal gelb, wenn ich ehrlich bin. Gibt er rot. Schaut sich's wieder an. Sagt er, war wieder. Kollege, du hast da falsch entschieden. Guckst du nochmal. Oh, hoppla. Streicht er auch die rote Karte. Und in der 89. hat er erst keinen Elfmeter für Valencia gegeben. Dann sagt ihm, das war doch ein Foul. Schaut er sich's an, oh, war ein Foul, dann gibt er Elfmeter. Also der VAR hat ihn einfach dreimal berichtigen müssen. Und vor allem die roten Karten, ganz ehrlich. Ja, ich sitze natürlich am Sofa, schräg am Stuhl zu Hause und schaue es mir im Bildschirm an, das ist was anderes als auf dem Feld. Aber ganz ehrlich, ich in Real-Life-Geschwindigkeit hätte alle drei Entscheidungen andersrum getroffen. Ja, und ich bin mir sicher, dass 99,3% aller Menschen das genauso entschieden hätten. Nämlich, dass du nicht direkt rot gibst, weil das war niemals ein Handspiel, dass du auch nicht die zweite direkte rot gibst, weil das war niemals ein rotwürdiges Foul. Und den Elfmeter hätten locker 70-80% aller Leute sofort gepfiffen, ohne VAR. Ich sage jetzt nicht mal unbedingt, dass das zwingend unbedingt ein Elfmeter war, aber in der Fülle, ne, dass sich der VAR dreimal rettet, das spricht wieder nicht für die Qualität der Schiedsrichter in dieser Liga.
Aber immerhin mal Lob für den Videoschiedsrichter, denn da hat es dreimal funktioniert. Und dann auch Lob für Herrera, den Osasuna-Torhüter. Der war ja schon bekannt als Elfmeter-Killer irgendwie, nicht nur, weil er dreimal gegen Benzema irgendwie pariert hat. Der hat dann auch gegen Hugo Duro kurz vor Schluss eben den Elfmeter noch pariert. Es blieb dann beim 1-0 für Valencia. Und insgesamt Herreras Elfmeterbilanz von 24 Elfmetern wurden nur 11 verwandelt. 9 hat er pariert und dann bleiben noch 4, die vorbeigingen. Also da eine ziemlich starke Statistik, hat in dem Fall nicht gereicht. Wie gesagt, Osasuna war noch weniger an Fußball interessiert als Valencia. Osasuna hatte nicht einen einzigen Schuss aufs Tor, Valencia immerhin 4, aber wie gesagt, das war mehr Theater und hinfallen, überall den Kontakt suchen. Kluivert ist echt für mich kein guter Fußballer. Der fällt auch ständig, der hat das Tor gemacht, alles gut, aber auch der auch so ein Typ, der nur angestachelt wird und Kontakte sucht und so weiter. Egal, Valencia hat gewonnen und sind jetzt erstmal wieder aus der Abstiegszone rausgeklettert mit 26 Punkten, aber das Punkt, glaube ich, mit Getafe, die eben drin sind als Drittletzter. Also da, das bleibt so. Und ja, jetzt hat man auch wieder ein paar rote Karten, auch wenn 2 zurückgenommen wurden. Und da hat auch unser Statistikfreund Pedrito Numeros auf Twitter die Statistik gebracht. La Liga hat jetzt die Dreistelligkeit durchbrochen. La Liga steht jetzt bei 102 Platzverweisen in dieser Saison. Wir reden von, es ist der 25. Spieltag, es sind 249 Spiele gefallen. Also jedes zweite Spiel circa gibt es einen Platzverweis irgendwo. Und wenn man das ein bisschen vergleicht, die Premier League ist vielleicht auch nicht der Mega-Gradmesser, weil da vielleicht ein bisschen zu viel laufen gelassen wird. Da sind jetzt am Wochenende Casemiro unter anderem die Platzverweise 22 und 23 gefallen. Also das sind so Welten auseinander. Ich sage auch nicht, dass die Premier League das Beispiel sein muss, aber 102 Platzverweise schon nach 25 Spieltagen. Oh mein Gott.
Unfassbar.
Oh mein Gott. Ja, also es wird natürlich auch mehr getreten als in anderen Ligen. Es wird mehr gemault. Ja. Das kommt ja auch dazu, dass es natürlich oft, ne, gelb-rot und rot für Maulen gibt. Also allein auf der Trainerbank, was da reihenweise bei jedem zweiten Spiel immer irgendwelche Leute mit Rot vom Platz fliegen, weil sie meckern und
ja, aber maulen, ich glaube, die zählen nicht mal in die Statistik dazu. Aber
zählen die nicht mit rein, nicht, aber ja. Unabhängig davon, ob sie reinzählen oder nicht, das kann man ja wirklich bei jedem zweiten, dritten Spiel beobachten. Ne? Dass irgendein Physio, irgendein Auswechselspieler, irgendein Torwarttrainer reihenweise mit Rot von der Bank weggeschickt werden. Auch das ist typisch La Liga. Ja. Das gibt's auch in keiner anderen Liga nicht mal annähernd so. Und ich habe jetzt nicht mal die Statistik parat. Aber das ist wirklich was du bei jedem zweiten, dritten Spiel beobachten kannst. Das kommt natürlich dazu und dann eben auch einfach die teilweise wirklich völlig überforderten Schiedsrichter und die Spieler, die aus Kleinigkeiten so viel machen, so viel Theater. Raul Garcia übrigens, wir sprechen ja gleich über Athletic Bilbao gegen Barca, ist ja auch so einer, ne, dass ich ständig hinschmeiß, ständig irgendwie schindet, irgendwie einen Foul schindet oder irgendwas, und davon gibt es so viele Fußballer bei jeder Mannschaft in dieser Liga. Auch das führt natürlich dann zu viel mehr roten Karten und die unsouveränen Schiedsrichter und. Ja. Also es ist wirklich ermüdend.
Wie ich immer sage, La Liga hat kaum noch Stars, kaum noch Talente, aber eher so viele alte Haudegen, die eben nur noch den Kontakt suchen und mehr Treter als Techniker, und das gibt einfach kein gutes Bild ab, wenn man dann auch ständig so Statistiken liest, jetzt dreistellige Platzverweise. Das ist Rotrekord jetzt schon vom jetzigen Zeitpunkt. Mal gucken, wie das an den nächsten 13 Spieltagen sind es ja noch dann wird, aber da ist natürlich wenig Hoffnung, dass da irgendwie auch die Schiedsrichter plötzlich ein bisschen besser werden, einfach nur mal ein bisschen ruhig Blut auch haben und nicht wie eben da in Valencia zweimal rot zeigen, dann war es das nicht, weil andere rote Karten bleiben ja dann bestehen oder dann geben doch noch Elfmeter, wie in Cadiz Retafe gesehen. Also ja, da La Liga. Bevor wir gleich zu ein paar anderen La Liga-Themen kommen, haben wir, weil wir jetzt gerade beim Valencia-Block sind, haben wir eine Frage vom Philipp Klärbaum. Da bei dem muss ich mich erstmal entschuldigen, oder müssen wir uns entschuldigen, da hat man letzte Woche nämlich seinen Ruhm verpasst, hat man die Tipps vergessen zu erwähnen, und Philipp Klärbaum war damals Spieltagssieger mit 20 Punkten. Dazu nochmal nachträglich Glückwunsch und Respekt. Damals hatte JD die Tabellenführung übernommen. Spoiler-Alarm, der ist jetzt schon wieder nicht mehr Tabellenführer, aber das machen wir später nochmal, die Tipps. Frage von Philipp. Er fragt zu Ilaik Shmouriba. Meint ihr, er bereut seine Entscheidung, nicht bei Barcelona zu verlängern? Meiner Meinung nach hätte er sich letzte Saison super weiterentwickeln können. In Leipzig lief er gar nicht zusammen und in Valencia läuft es ja auch nicht rund. Freue mich über eure Meinung. Ganz offensichtlich bereut er das, oder?
Hundertprozentig wird er das bereuen, auch wenn er es niemals öffentlich zugeben wird. Ne? Also, du wechselst zu Leipzig, die ja eigentlich bekannt dafür sind, dass sie auch Jungspieler gut einbinden, eine Bühne, eine Chance geben, weiterentwickeln können. Ja, und da spielst du gar nicht und kommst du auch null zum Einsatz. Also auch generell, und auch da hieß es ja, was man so mitbekommen hat, Attitüde-Probleme, Einstellungsprobleme. Also wurde ja nicht mal regelmäßig eingewechselt. Nee. Dann flüchtest du zum Chaos-Club Valencia. Naja, da ist es für jeden schwer. Also ich glaube, da würde sich jeder Topstar der Welt schwer tun, selbst wenn du da Mbappé und Haaland vorne rein stellst. Tun die sich in dieser Chaos-Mannschaft schwer mit Trainerwechseln und dies, das. Ist jetzt auch nicht das optimale Umfeld, um sich zu entwickeln. Natürlich spielt er da wenigstens regelmäßiger, aber ganz ehrlich, jetzt so das Ausnahmetalent sehe ich da auch nicht, ehrlich gesagt. Und von daher hattest du die Monsterbühne Barca, wo du unter Koeman, ich weiß gar nicht, was es war, 14 Rückrundenspiele oder so aus dem Kopf jetzt heraus gemacht hast. Also aus dem Nichts wirklich in diese Mannschaft reingekommen und super viele Einsätze und regelmäßiges Vertrauen und so. Und dann will der Verein mit dir verlängern. Dein Verein übrigens. Dein Verein. Und dann willst du da nicht bleiben, um dich woanders besser zu entwickeln, weil du natürlich, was auch sonst, die Kohle willst. Und jetzt wirst du von Verein zu Verein hin und her geschickt und bei dem einen Chaos-Club. Und also der bereut das 1000%, da bin ich mir sicher.
Das bestimmt. Hat auch natürlich, ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal verliehen nach Valencia, nachdem es ja schon letzte Saison die Rückrunde war, wurde jetzt schon 21 Mal eingesetzt. Ein Tor, eine Vorlage, ist natürlich überschaubar. Auch spannend jetzt bei den letzten beiden Siegen von Valencia gegen Real Sociedad. Osasuna stand da nicht in der Startelf. Wenn er aber in der Startelf stand, die letzten Spiele, hat Valencia immer verloren. Also das lasse ich einfach nur mal so da stehen, die Statistik. Aber es ist, wie ich oft bei Valencia sage, da wird vielleicht eher auch nach Namen eingekauft, wie gesagt, Kluivert hier, Ilaik Shmouriba da, dass da nicht immer nur so vielleicht drauf geschaut wird, ob der auch wirklich cool in die Mannschaft passt. Es ist immer noch eine junge Mannschaft und er ist auch 20 Jahre alt, das kann alles noch werden, aber er passt da irgendwie dann schon zu so einem dubiosen Chaos-Club mit rein.
Ja, wenn er geldgierig ist, ne, dann passt er da rein. Ja. Und das wurde ja ganz offensichtlich zur Schau gestellt durch seinen Wechsel. Ob die jetzt übrigens, das ist ja das Nächste, ne, die werden ja auch im Sommer wieder kein Geld haben, ihn zu kaufen. Mhm. Sprich, du gehst wieder zu Leipzig, dort hast du überhaupt keine Chance. Die wollen dich gar nicht. Wohin landet er dann als Nächstes? Geht er dann zu nach England zu Crystal Palace oder ne, holt ihn dann Granada, wenn die aufsteigen oder so? Das ist ja nicht die... Mit Sicherheit nicht die Karriere, die er sich vorgestellt hat. Und nochmal, der hätte einfach bei Barca verlängern können. Dann wäre übrigens Gavi wahrscheinlich nie so emporgekommen, ne? Weil der hatte ja ganz klar seinen Platz. Ja. Wer weiß, wie er sich da entwickelt. Und jetzt, ja, also, der bereut das 1000%ig. Vielleicht nicht beim Blick aufs Konto, aber naja, selbst schuld. Ne?
Ja, vom Blick aufs Konto gehen, machen wir mal einen Blick auf die Rückrundentabelle kurz. Wenn wir da so sehen, oder vielleicht nochmal die Hinrundentabelle, da waren ja so Elche, Retafe, Cadiz, Valladolid, Celta, die schwächsten Teams. Die sind jetzt mittlerweile alle in der oberen Tabellenhälfte in der Rückrundentabelle und unten haben wir so Almeria, Valencia, Rayo Vallecano, Osasuna und Real Sociedad. Jetzt sind wir beim typisch Rückrunden-Krisen-Club, wie wir es oft sagen, so Hinrunde top und Platz 3 haben wir schon oft gesagt, wir wiederholen uns da. Und auch da jetzt am Wochenende war es mal wieder soweit, also die haben ja auch noch Europa League gespielt, deswegen gab es am Wochenende so eine kleine vermeintliche B-Elf auf Mallorca, also irgendwie Pacheco, Carlos Fernandes haben gestartet, aber auf der Bank waren Iaramendi, Kubo, Sörlo, Zubeldia, allesamt. Das kann ja trotzdem noch funktionieren, man hat ja trotzdem noch eine junge Truppe und irgendwie mit viel Talent auf dem Platz und so weiter und man ist auch früh in Führung gegangen, sogar nach 3 Minuten schon. Carlos Fernandes da eben sein erstes Tor seit fast 2 Jahren gemacht. Also es wurde mal wieder Zeit. Man kennt ihn ja noch aus Granada-Zeiten, wo er regelmäßig getroffen hat. Und dann führst du gegen Mallorca und Mallorca und Rückstände, die können ja damit eigentlich nichts anfangen. Die freuen sich ja eher, wenn es 0-0 steht oder sie selber die Führung haben. Ja, aber irgendwie hat Real Sociedad da mal wieder dann komplett den Faden verloren und ist irgendwie, ja, selbst haben sie dann Mallorca stärker gemacht. Mallorca wurde dann aktiver, hat dann selbst das Tor gemacht, also kam dann noch zum Ausgleich, weil sich da die Basken bei einem langen Ball verschätzt haben und so weiter. Da mal wieder so ein typisches Real Sociedad-Spiel, im Ansatz ganz gut, aber irgendwie hat dann doch die Coolness gefehlt und irgendwie haben sie auch das Spiel wieder aus der Hand gegeben, nachdem es ja unter der Woche auch schon eine klare Sache gab, im Sinne von, dass Rom einfach in der Europa League von der Qualität her besser war, gab ja Chancen auf beiden Seiten, Kubo hat nach Pfosten getroffen, aber dass da Rom einfach kaltschnäuziger war mit der individuellen Qualität vorne, die sie haben mit Dybala und Co., dass sie dann auch noch verdient 2-0 gewonnen haben, Belotti hat ja auch noch Latte getroffen, also Real Sociedad, will nicht sagen im freien Fall, aber das waren ja jetzt zuletzt, ich glaube 5 Spiele, oder warte, ich sag's anders, sie hatten ja Anfang des Jahres mal 9 Siege in Folge, das war ein Vereinsrekord, und seitdem gab's jetzt in den letzten 9 Spielen selbst nur 1 Sieg, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen und dabei nur 5 Tore erzielt, also ich will nicht sagen, das ist freier Fall, aber die sind wieder komplett eingebrochen mit Ansage.
Ja, ja. Ein Rückrundensieg, wenn du schon auf die Rückrundentabelle anspielst, 5 Rückrundentörchen. Das ist das Hauptproblem, der Hauptgrund, warum es überhaupt nicht mehr läuft. Sie schießen viel zu wenig Tore, sie machen oder sie sind zu unkreativ im letzten oder im Angriffsdrittel im Offensivspiel. XG von 0,5 hatten sie bei Mallorca. Auf Mallorca ist natürlich schwer, da tat sich jeder schwer, ne? Real tat sich schwer, hat ja sogar verloren, Barca mit Ach und Krach das typische 1-0 geholt. Ich glaube, Atletico haben die nicht auch verloren. Also auf Mallorca ist es einfach unbequem, das sagen wir Woche für Woche, das ist so das neue Retafe in La Liga. Ne, die nerven dich so sehr, dass irgendwie du kaum was zustande bekommst. Aber es ist einfach auch wieder zu dünn in La Liga. Vorne steht zu oft die 0 oder maximal die 1. Und dann, ja, nicht jede Mannschaft ist Barca, ne? wo das 1-0 eben reicht, sondern, bei Real Sociedad reicht es halt aktuell einfach zu häufig nicht.
Was natürlich schade ist, weil sie sind ja trotzdem auch weiter eine der jüngsten Mannschaften und mit den meisten Eigenwechseln. Das ist klar, dass da auch mal Fehler passieren, aber trotzdem sind sie ja jetzt auch schon seit 2, 3, 4 Jahren so eine Mannschaft, die da zusammengewachsen ist, wo auch ein Oyarzabal hochgekommen ist und so weiter. Also das ist jetzt nicht, dass da nur Talente noch drin stehen und trotzdem hat ja auch die Mannschaft irgendwie das Duell jetzt mit Mallorca war das Duell der beiden Teams mit den meisten Fouls in La Liga und die haben sich jetzt gegenseitig in dem Spiel auch 39 Mal gefoult. Liga-Rekord bleibt damit oder Saisonrekord bleibt damit, dass Mallorca gegen Real spielt mit 43 Fouls. Also Real Sociedad hat sich so gesehen schon weiterentwickelt und weiß auch mal irgendwie dazwischen zu treten und Merino hat sich noch rot abgeholt. Die wissen schon mittlerweile, dass sie nicht nur naiv und jung spielen können, sondern auch mal faulen müssen, aber irgendwie klappt einfach auch dieses Umschaltspiel nicht mehr, diese tiefen Pässe in die Tiefe, Schnittstellenpässe, wenn da irgendwie ein Oyarzabal dabei geschickt wird oder wer auch immer vorne stürmt, Fernandes, Sörloth. Irgendwie ist, scheint das auch entschlüsselt zu sein, vielleicht Rückrunde für Rückrunde, weswegen da einfach zu wenig zusammengeht vorne. Wie gesagt, sie sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten gleich mal ein, zwei Chancen, haben da eine erste früh genutzt zur 1-0-Führung, aber am Ende wieder nur 1-1. Also das mal wieder schwach von La Real und ich glaube, da hat man auch wenig Hoffnung, dass das besser wird jetzt in der Europa League, wenn da am Donnerstag dann Rom nach San Sebastian kommt, weil ich glaube, die haben noch mehr Erfahrung und Mourinho wird da schon für sorgen, dass da nichts anbrennt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Mourinho wird da schon das 0-0 holen. Ne? Das würde ja zu beiden Teams und dem Trainer passen aktuell und dann bist du wieder ausgeschieden. Ja. Aber das wäre jetzt gar nicht so, glaube ich, die schlechte Nachricht für Real Sociedad, denn so weit wird es in der Europa League eh nicht gehen, wenn hier noch Arsenal und United und so dabei sind. Aber dann könnten sie sich wirklich auf die Liga fokussieren und da eben aufs Top-4-Finish. Ja. Denn da haben sie einen 9-Punkte-Vorsprung auf Platz 5 verspielt. Oder fast verspielt, sie sind ja noch Vierter. Aktuell sind es, ich meine, 3 Punkte, oder? Vor Betis. So, 9 Punkte Vorsprung hatten sie. Von daher haben sie ja auch ein bisschen das Glück, dass Betis auch ja ab und zu mal gewinnt, aber eben auch nicht regelmäßig genug. Ja. Jetzt ja auch 1-1 nur bei Villarreal, da waren sie auch müde und davor ja das 0-0 gegen Real Madrid, das war ja sogar ein gutes Resultat, aber eben auch ein bisschen wenig. Ja. Ne? Also so gesehen, ich glaube, Real Sociedad scheitert jetzt gegen die Roma aus, weil es 0-0 maximal ein 1-1 gibt. Und das wäre aber vielleicht sogar mit Blick auf die Saison und das große, große Ziel Champions League Quali, wäre das wahrscheinlich sogar ein Segen.
Das stimmt. Wir haben versprochen, das Positive hervorzuheben und das muss man bei Real Sociedad sagen, denn 45 Punkte nach 25 Spieltagen hatten sie unter Alguacil noch nie, deswegen ist es immer noch eine gute Saison. Sie müssen es nur über die Ziellinie bringen, es wäre schon mal eine schöne Abwechslung, mal La Real in der Champions League zu haben. Ich glaube auch, für viele Fans würden gerne mal nach San Sebastian reisen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Sevilla wird es ja nicht mehr schaffen, das ist jetzt kein großer Call, also mal sehen, was die Basken das schaffen. Ansonsten Europa League, Betis sieht es ja auch, die haben ja fast gar keine Chance mehr nach der 1-4-Niederlage gegen United und sind da auch wohl leiden an der Doppelbelastung und Fekir jetzt natürlich Saison aus und Canales, ich glaube, der könnte jetzt zurückkommen gegen United, aber ich glaube, da hat man auch wenig Hoffnung, dass das noch was wird bei Betis oder glaubst du, gegen United wird jetzt die große Remontada hingezaubert. Nein.
Nee. Ja. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Hoffnung, weil sie plötzlich den Ausgleich erzielten. Wobei da, war ja ein bisschen Handspiel dabei. Ich hatte mich gewundert, dass das stehen blieb. Handspiel im Vorfeld eines Tores, darüber sprechen wir später.
Da war doch was.
Da kommt noch was. Aber ja, ansonsten Klatsche bei Man United ist natürlich, also dass sie verlieren war vorher mehr oder weniger klar für mich, aber die Höhe ist natürlich dann schmerzhaft. Ne? Also wenn du 1-2 verlierst, glaube ich, unterschreibt das jeder Betico und das passt dann schon. Dann nehmen wir mit und dann versuchen wir irgendwie das Rückspiel 1-0 oder was zu gewinnen, Verlängerung und dann ist alles möglich. Aber 1-4 ist natürlich das drohende Aus. Also du schlägst der United, vor allem dieses United in der aktuellen Form, ja nicht haushoch zu Hause, egal was du probierst. Ja. Also. Aber auch da gilt das Gleiche, was für Real Sociedad gilt, nämlich Ausscheiden in Europa League wäre ein kleiner Segen mit Blick auf La Liga. Denn dann können auch die den Push machen, dass sie noch Vierter werden. Denn nochmal, der vierte Platz ist ja wide open. Und Atletico, auch wenn Atletico genauso viele Punkte hat wie Real Sociedad, also nur 3 Punkte mehr als Betis, da gehen wir beide, glaube ich, schon von aus, dass die safe safe Dritter werden, also in die Champions League einziehen und dann ist klar, nur noch Platz 4 offen. Ja. Und da sollte dann schon wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Real Sociedad und Betis entfachen, entspringen. Und wenn dann beide raus sind in Europa, dann haben sie die nötigen Körner, um da wirklich auf Rang 4 zu landen. Also das wird, glaube ich, schon spannend. Und Favoriten gibt's nicht, weil du siehst ja, jede Woche sind beide immer für Punktverluste gut. Also das ist einfach schwer zu prognostizieren.
Wobei man als Betis natürlich auch mal nur 1-1 bei Villarreal spielen kann. Das war ein ganz nettes Spielchen. Für Betis vielleicht ein bisschen schmeichelhafter, die mal wieder von einem Fehler profitiert haben. Ich glaube, Pepe Reina, also Villarreal-Torhüter, hat jetzt auch schon mehrfach irgendwie Böcke gezeigt und nachdem Villarreal ja im Winter extra Geronimo Rulli nach England abgegeben hat, ist das auch eine spannende Entwicklung, die man da beobachten muss. Eine besondere Sache an dem Spiel, um wieder ein bisschen was Positives hervorzuheben, war das Trainerduell. Für Pellegrini und Setien war es ja das Aufeinandertreffen mit jeweils ihren Ex-Clubs und sie sind ja auch so die ältesten Trainer der Liga mit weit über 60. Und was ich besonders kurios fand, beide haben ja schon auch ganz gut La Liga-Geschichte geschrieben und für verschiedene Clubs gearbeitet, aber sie sind noch nie aufeinander getroffen, Setién und Pellegrini. Auch irgendwie krass, dass dann der eine dann irgendwie mal wieder in England war, der andere war dann mal wieder irgendwie bei den Kühen zu Hause.
Bei den
das ist so immer cool bei Setién. Irgendwie mag man ihn ja doch. Aber da ist das erste Wiedersehen 1-1 getrennt. Damit konnten sie dann doch vielleicht irgendwie leben. Und noch was Positives, oder nicht vielleicht von Betis generell, aber so, um mal zu zeigen, dass es doch noch Hoffnung gibt für La Liga. Da sind wir jetzt bei einem Thema, was Betis vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Sie wollen auch oder werden ihr Stadion umbauen. Das Benito Villamarín ist ja bei Alex gar nicht so gut weggekommen in der Stadionbewertung bei unserer Sonderfolge wegen der Betonoptik. Aber ich sag ja zumindest, dass es eine unique Betonoptik ist mit diesen Logos drin und so weiter. Betis will das Stadion umbauen und hat da vor ein paar Tagen, wir haben es auch dann auf der Tiki-Taka-Twitter-Seite mitgeteilt, schon so eine Art Videoentwurf gezeigt, was ganz nett aussieht. Und da veranstalten sie jetzt so eine Art Wettbewerb, also suchen jetzt Architekten oder Baubüro, was auch immer, die diesen Entwurf mehr oder weniger umsetzen. Also das ist mal was Interessantes und zeigt, dass da in La Liga einiges passiert hinsichtlich Stadien.
Mit Bäumen im Stadion im Oberrang übrigens. So viel sage ich nur. Ja. Schaut euch dieses Bild an. Wirklich hochkurios. Also ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Warum sind denn da Bäume in dieser...
Sevilla ist eine grüne
diesem,
Stadt, das geht.
In diesem Design. Stichwort hier, Sonderfolge. Stadionbewertungen. Natürlich für alle Patrons, für alle Supporter. Auf Patreon wurde diese Folge publiziert. Also hört euch die gerne an. Werdet Supporter. Wirklich eine stimmungsvolle Folge. Und ansonsten habe ich noch was zu Villarreal, weil das hast du unter den Tisch fallen lassen und das ist schwach, Herr Kern. Die hatten 100-Jähriges am Wochenende.
Ah, das Trikot auch, das Sondertrikot.
Ja, stimmt. Die hatten 100-Jähriges. Am 10. März 1923 wurde dieser eigentlich kleine Verein gegründet. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Feliz Cumple
an dieser Stelle und das Trikot, richtig geil. Also sie hatten jetzt gegen Betis ein Sondertrikot zu Ehren ihres 100-Jährigen. Und ganz ehrlich, das ist das schönste Trikot La Liga.
Würde Toni Kroos nicht sagen, weil es hat einen scheiß Kragen, Otto.
Das hat einen Kragen, wenn Toni Kroos zuhört, stimmt. Aber also ich bin hundertprozentig seiner Meinung. Er hat ja gesagt, ich glaube im Luppen-Podcast von ihm, dass ein Fußballtrikot niemals einen Kragen haben sollte. Also es sieht vielleicht optisch gut aus. Aber Poloshirts hat nichts mit Fußball zu tun. Bin ich hundertprozentig bei ihm. Aber, also wenn ich selber als Fußballer möchte ich auch keinen Kragen, aber es sieht einfach sehr geil aus. Also ich finde es wirklich top mit diesem blauen Kragen und auch dem blauen Streifen so um die Schultern rum. Ein wunderschönes Trikot. Genau nach meinem Geschmack. Gefällt mir sehr gut. Also da nochmal ein Lob und eine Gratulation an Villarreal. Ich hatte nämlich ein bisschen gehofft, ich hatte 2-1 getippt, obwohl ich stark. Also ich wollte eigentlich 1-1, dann dachte ich mir, ja komm, 100-Jahr-Feier, die anderen sind müde, haben gerade 1-4 bei United auf dem Arsch bekommen. Spätes 2-1 Villarreal. Und es war ja kurz davor, ne? Sie hatten ja hinten raus eine riesige Chance, glaube ich. Naja, es hat nicht sein sollen, weil Pepe Reina gepatzt hat.
Weil Pepe mal wieder irgendwie. Ah ja, da nochmal Glückwünsche nachträglich. Aber nochmal, um beim Stadionthema noch kurz zu bleiben. Also da auch rumgemünzt auf La Liga hat man da Hoffnung, dass die Infrastruktur generell überall besser wird. Wir haben ja schon gesehen, was aktuell nicht nur Real Madrid baut um, sondern auch bei Celta Vigo passiert. Vielen irgendwie jeden Spiel, alle zwei Wochen sieht man die Tribüne weiter am Wachsen. Das ist beeindruckend und ich frage mich wirklich, ob die das dann auch im Erfolg kriegen können. Mallorca, ähnliche Sache, auch da Laufbahn weg und jetzt die Ränge näher dran an Stadion und das ist schon mal cool. Der VIP-Bereich ist auch ganz nett, wo man einfach so hinlaufen kann und dann noch eine Pizza essen kann. Kleiner Tipp. Und Villarreal hat natürlich letztens auch umgebaut. Auch das ist jetzt mehr oder weniger fertig. Auch außen die Außenfassade. Vor langer Zeit war natürlich auch schon das El Sadar von Osasuna wurde modernisiert. Das San Mames ist komplett neu. Atletico ist ins Metropolitano umgezogen. Bald wird ja auch der FC Barcelona umbauen. Also da zumindest ein bisschen Hoffnung machen für La Liga. Da passiert viel und zumindest diese alte Infrastruktur mit teilweise bröckelndem, feuchten Beton wird da ersetzt durch was Neues, Modernes und auch das dank des CVC-Deals, was es ja vor ein, zwei Jahren gab. Wir hatten ein paar, wenn wir noch bei Europa League waren, was müssen wir noch bei Sevilla sagen? Bei Sevilla müssen wir erstmal, da kommt später noch eine Tonaufnahme, aber wir können ja erstmal noch auch da Europa League generell kurz sagen, zwei Teams haben das Hinspiel verloren mit La Real und Betis und Sevilla 2-0 bei, ich glaube, Fenerbahce gewonnen oder waren die sogar auswärts? Auf jeden Fall
zu Hause.
Zu Hause,
Sanchez-Pizjuan.
Jetzt müssen sie nach Istanbul am Donnerstag, okay. Aber
gute Ausgangslage.
Sollte eine
sichere Nummer sein, oder? Also,
naja, das dachte man im Playoff ja auch bei oder gegen PSV Eindhoven. Ja. Da haben sie 3-0 zu Hause gewonnen und dann 2-0 verloren und gezittert bis in die letzte Sekunde. Und das lag wirklich in der Luft, dass die PSV da noch den 3-0, das 3-0 Tor schießt und dann eben in die Verlängerung geht. Von daher, 2-0 klingt gut, Hausaufgaben gemacht, zu Hause gegen Fenerbahce. Aber das wird richtig unbequem in Istanbul. Und man kennt ja Sevilla in der Saison. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt schon direkt auf Sieg Fenerbahce tippen. Und dann hoffen, dass es trotzdem reicht, genau. Oh
Mann. Ja, aber zumindest ein Team sollte doch weiterkommen. Und Sevilla könnte ja auch so ein bisschen Europa League nicht Favorit sein, aber irgendwie den Wettbewerb können sie ja eigentlich. Also wer weiß, irgendwo in der Liga im Mittelfeld landen, Platz 13 aktuell und dann da in der Europa League noch ein bisschen für Furore sorgen. Mal schauen. Und Sevilla hatte eben jetzt auch am Wochenende ein besonderes Spiel, ein Derby. Und da hat uns einer unserer Patreons, das ist Michael Boichkow, geschrieben und uns eine Audioaufnahme sogar geschickt. Dafür schon mal danke. Er ist auch seit fast 2 Jahren jetzt Patreon, war wie gesagt beim andalusischen Derby gegen Almeria dabei und was er uns da geschickt hat, das lassen wir jetzt mal laufen.
Hola todos, live aus dem Ramon Sanchez Pizjuan. Der FC Sevilla führt wenige Sekunden vor Schluss mit 2-1 im Abstiegsduell gegen die UD Almeria. Und hier ist richtig Hitze drin. Also ich weiß nicht, ob man es hört. Ich musste mich schon aus dem Innenraum entfernen, damit ihr mich überhaupt halbwegs versteht, weil hier richtig Stimmung in der Bude ist. Und das hat sich auch von vornherein auf den Platz übertragen. Also beide Mannschaften haben direkt die Zweikämpfe gesucht. Es gab viele Fouls, der Schiedsrichter hatte eine Menge zu tun. Und Almeria ging schon nach 2 Minuten in Führung. Und irgendwie stand dieses Spiel so ein bisschen symptomatisch für die Probleme, mit denen der FC Sevilla in dieser Saison zu kämpfen hat. Also da ist zum einen fehlendes Spielglück. Das heißt, du kassierst nach 2 Minuten schon das 0-1. Und das, nachdem du letzte Woche 6-1 gegen Atleti verlierst. Das ist schon bitter. Dazu musstest du noch Bruno, deinen Keeper, auswechseln, weil der sich verletzt hat. Und dann Offensivproblem. Unter Jorge Sampaoli hat man viel Ballbesitz, macht das Spiel, aber es ist vor dem letzten Drittel nicht zwingend genug. Also es geht sehr viel über Jesus Navas, viel über Flanken, aber vorne fehlt eben die Präzision und die Entschlossenheit. Und Almeria konnte das über weite Strecken gut wegverteidigen. Irgendwie bezeichnend ist dann, dass der Ausgleich durch einen Elfmeter zustande kam, den Rakitic souverän verwandelt hat. Am Ende hat sich Sevilla aber belohnt für den Aufwand, den sie betrieben haben. Das Spiel war im Prinzip ein Einbahnstraßenfußball nach dem frühen Rückstand. Sevilla hat das Spiel gemacht, hat sich viele Chancen erarbeitet. Von Almeria kam höchstens Nadelstiche. Und so, glaube ich, feiert Sevilla jetzt den 2-1 und wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Alex Nils, im Falle, dass es hier doch noch ein Last-Minute-Tor gibt, wird hier auflösen.
Ja, danke dafür, Michael. Ein Last-Minute-Tor, das gab's nicht mehr. Sevilla hat die 3 Punkte behalten. Und für Almeria gibt's weiter einen ziemlichen Abwärtstrend. Die haben zwar nach ordentlicher Hinrunde und dann auch noch letztens dem Sieg gegen Barcelona, sind sie jetzt in der Rückrundentabelle das Schlusslicht mit eben nur den, das sind ihre einzigen 3 Punkte gewesen, die sie gegen Barca geholt haben. Auch kurios irgendwie. Aber da hat's dann für Sevilla zum Sieg gereicht. Almeria da mittlerweile jetzt auch in die Abstiegszone durchgerutscht, auch in der Gesamttabelle, Tabellenvorletzter. Und wenn wir eben schon ein bisschen den Blick auf die Rückrundentabelle haben. Da fällt noch mehr auf, also Almeria, Valencia, wie gesagt, ganz unten. Dann kommt Rayo Vallecano. Die haben da quasi Plätze getauscht mit Celta Vigo. Also bei Rayo kann man wieder sagen, auch die eingebrochen, auch wie letztes Jahr schon in der Rückrunde nach einer tollen Hinrunde. Aber um da mal wieder was das Positive hervorzuheben, Celta Vigo. Was die jetzt mittlerweile da so hinzaubern, Platz 4 in der Rückrundentabelle und haben da jetzt Rayo nahezu abgefertigt auch, also von generell von ihren letzten 7 Ligaspieltagen haben sie nur 1 verloren, das war dieses Memphis-Tor in der 89. Minute, also Atletico ganz knapp. Und seit der WM-Pause hat da Celta, mussten sich nur 2 Mal geschlagen geben, die sind da fast eins der formstärksten Teams. Und das nicht nur dank Iago Aspas, der jetzt schon wieder bei 11 Toren steht, also zum 8. Jahr in Folge hat er die Zweistelligkeit erreicht, das sind sonst Werte, die nur Messi, Cristiano, Suarez und so weiter erreichen. Und da muss man mal wieder großes Lob nach Vigo schicken, unter anderem auch dank Gabriel Vega, der ja von La Liga zum Spieler des Monats Februar ausgezeichnet wurde. Also da so eine kleine Feel-Good-Story aus La Liga von Celta.
Und da geht der Blick nach oben. Da, wo quasi Rayo ist, da möchte Celta hin. Denn Rayo ist 7. Und du weißt ja, wenn Real Madrid oder der FC Barcelona die Copa del Rey gewinnen, dann geht der 7. Platz, ist ein Europapokalplatz.
Oh ja.
Dann geht's da in die Conference League für den 7. Das hat ja letztes Jahr Villarreal sich so qualifiziert. Und das kann eben auch Rayo schaffen, die aktuell Siebter sind, oder eben Celta, wenn die gute Form anhält, denn die sind jetzt nur noch 4 Pünktchen hinter Rayo. Also dahinter gibt es ja jetzt, wie viele sind das? 5 Teams, die quasi um diesen 7. Platz kämpfen. Ich denke, Villarreal kann sich eher nach oben orientieren, die sind ja 6. Aber dahinter Rayo, Osasuna, der Athletic Club aus Bilbao, Mallorca, Überraschung.
Ja.
Und dann eben Celta. Die kämpfen da um diesen 7. Platz, oder das sind so die Mannschaften, die gut positioniert sind, um Ende der 7. zu werden. Und da, wie gesagt, in der aktuellen Form, das ist angesprochen, viertbeste Rückrundenmannschaft, kann sich Celta da, glaube ich, schon ein bisschen Hoffnung machen, da eben nach oben hinzuschnuppern. Also da geht durchaus noch was.
Also, wenn ihr mal La Liga einschaltet, dann ruhig lieber bei Celta Vigo einschalten. Nicht nur, um zu sehen, wie sich das Balaidos weiterentwickelt und da größer wird der Umbau, sondern auch, weil da zumindest sportlich ein bisschen ganz gute Feelgood-Stories geschrieben werden. Dann kommen wir doch jetzt langsam mal zu den zwei großen Teams, die wir da noch haben. Machen wir da jetzt zuerst Real oder Barca? Bei Real gibt's ja eh nicht viel zu sagen, zumindest zum Espanyol-Spiel. Ja, früh in Rückstand geraten, José Lu traumhaft wie immer, aber dann eben noch ein bisschen Moral gezeigt, 3-1 gewonnen, ohne jetzt mega zu glänzen, Vinicius ein bisschen, war schon ganz nett. Da kann man eher schon mal sagen, Liverpool-Prognose abgeben. Was meinst du, wie spannend wird das noch? Also ja, Liverpool jetzt wieder verloren gegen den Tabellenletzten, aber ich glaube, das wird nicht so viel zu bedeuten haben. Ich glaube, Klopp wird seine Jungs schon so motivieren, dass man zumindest die ersten 10, 20 Minuten mal gucken will, ob Real wieder den Rückspiel-Schlendrian hat, oder?
Ja, heiß machen kann der seine Mannschaft natürlich. Ich habe es im Talk und Tipps-Podcast vorhin vor dieser Aufnahme besprochen. Die Folge ist auch schon raus. Und ich und Julius Eid, mein Co-Host, waren uns einig. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass Liverpool im Bernabeu gewinnt. Aber dann wird es am Ende nicht reichen, aus Liverpool-Sicht, weil eben das Hinspiel zu krass ausfiel mit diesem 5-2. Ja. Aber wenn die motiviert sind, Liverpool, und nur 40% von dem zeigen, was sie vor, was war es jetzt, einer Woche gegen Manchester United gezeigt haben, als sie die 7-0 abgeschossen haben, dann geht da schon noch was im Sinne von zumindest, dass man ranschnuppert an die Chance oder die Chance hat, ins Viertelfinale einzuziehen. Am Ende, glaube ich, wird es aber trotzdem nicht reichen, selbst wenn Liverpool gewinnen sollte, weil einfach dieses 5-2 zu hoch ist und weil Real Madrid halt dann trotzdem in der Champions League Real Madrid ist. Sprich, Liverpool muss ja unfassbar viel riskieren, und wenn Vinicius und Benzema, ich gehe mal davon aus, dass er fit sein wird, war jetzt, glaube ich, 2 Tage im Training. Ja, ist fit.
Nur Alaba fit aus.
Wenn die dann ein bisschen Platz haben, und das hat man ja an der Anfield Road gesehen, dann sorgen die wirklich für Schaden, für Damage, für Probleme, für Chaos in der sehr wackeligen Liverpooler Hintermannschaft. Also ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames, witziges Spielchen mit sicherlich Toren auf beiden Seiten, und mich würde so ein, keine Ahnung, 3-2 Liverpool würde mich null überraschen, aber am Ende wird Real Madrid, glaube ich, schon weiterkommen. Oder lass es, das kann ja auch 2-2 ausgehen oder 3-3 oder whatever. Also ich glaube, das wird unterhaltsam und vielleicht auch mit Real Madrid Schlendrian aufgrund der 3 Tore Vorsprung und mit einem super motivierten Liverpool. Aber das Ergebnis, das Hinspielergebnis ist zu klar, glaube ich, damit hier die Reds noch was reißen.
Ja, ich glaube, ich tippe auch nur 2-2, also es wird spannend, aber Real muss einfach, nur in Anführungszeichen, einfach die ersten 20 Minuten diese Sturm- und Drangphase irgendwie möglichst ohne Gegentor überstehen, dann ist, glaube ich, schon mal viel Rückenwind von Liverpool, dann wird schon mal die Motivation gebrochen von denen, aber ich erwarte auch nicht viel Schönes, und das zeigt auch die Geschichte, wenn man so auf die letzten deutlichen Hinspielsiege auswärts zurückschauen. Da ist jetzt nicht unbedingt Ajax dabei, weil das Hinspiel war nur 2-1 und dann das Rückspiel hat man verkackt mit 1-4, ich weiß. Aber so die letzten deutlichen Hinspielsiege auswärts hat Real von den letzten 4 Mal 3-mal fast verkackt. Also ist eigentlich das einzig Deutliche, was man gewonnen hat, mal 2-0 in Rom, gab es dann auch im Rückspiel und 2-0-Sieg im Bernabeu. Aber darunter war dann eben auch 2-0 auf Schalke gewonnen, dann das Rückspiel 3-4 verloren, hat gereicht. Juventus 2018 3-0 dort gewonnen, Rückspiel lange 0-3 zurückgelegen, dann gab es noch den Elfmeter, hat gereicht, und auch natürlich Chelsea letztes Jahr 3-1 gewonnen und dann am Ende noch in der Verlängerung im Bernabeu nur 2-3 verloren, das hat gereicht. Also das kann man, das gehört irgendwie zu diesem Wahnsinn Real Madrid dazu, also stellt euch nicht ein auf wieder ein 5-Tore-Spektakel von Real, das könnte spannend werden und nicht
gerade schön. Ja, 5-Tore-Spektakel schon, aber halt anders verteilt die Tore, ne?
Anders verteilt.
Aber auch deswegen übrigens,
kommt, glaube ich, die Woche ein bisschen, oder anders gesagt, vor einer Woche, wenn dieses Spiel gewesen wäre, wäre das besser gewesen für Liverpool, denn da hatten sie ja 7-0 im Rücken. Mhm. Jetzt haben sie bei Bournemouth einfach wieder eine schwache Leistung gezeigt und wieder 0-1 verloren und dieser 7-0-Schwung ist jetzt ein bisschen weg, während Real Madrid letzte Woche ja seine Horrorwoche hatte mit Unentschieden im Madrider Derby, dann Klassiko-Niederlage, sehr schmerzhaft, und dann Betis nur 0-0 bei Betis. Wenn dann direkt das Rückspiel gekommen wäre, ne? Die einen mit der Horrorwoche im Gepäck, die anderen mit ihrem 7-0, dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, hoppla, geht da doch was in Richtung Sensation. Aber jetzt eben Real dann doch wieder die Hausaufgaben locker leicht gemacht, 3-1, und die anderen wieder auswärts verloren. Und dann wird da keine Sensation gehen, auch wenn es vielleicht zwischenzeitlich mal 2-0 Liverpool stehen sollte, keine Ahnung, aber Vinicius wird eins machen oder eins vorlegen, da bin ich mir 1000%ig sicher. Die Abwehr von Liverpool, die haben wir ja gesehen, die sind so dermaßen anfällig, also selbst wenn Real hinten wackelt, die anderen wackeln ja halt hinten auch und du wirst Platz haben und da.
Das ist es.
Das wird aber auf jeden Fall unterhaltsam, da bin ich mir sicher.
Ja, bestimmt, bestimmt. Bevor wir gleich zu Barca kommen, da habe ich noch eine Frage dazwischendurch, dass so das Übergangsthema auch sein könnte, denn Malte fragt, hatte letzte Woche schon die Großfrage, er schreibt uns bezüglich so Druck, was Real und Barca auswärts haben, er schreibt, seht ihr es auch so, dass Real deutlich häufiger bei Auswärtsspielen mit dem sprichwörtlichen Messer zwischen den Zähnen empfangen wird? Hier interessiert mich besonders Alex' Meinung. Mir kommt es immer so vor, als würden Teams wie Valencia, Sevilla, Bilbao, Villarreal, aber eigentlich fast alle gegen Real extra aggressiv und auch mit dem Schuss Aggression von der Tribüne auftreten. Auch so Dinge wie, dass Valencia letztes Jahr im Bernabéu 4-1 abgeschossen wurde, aber einen soften Elfmeter gegen sich bekommt und einen Tweet absetzt über die Robos, die Diebstähle im Bernabéu. Und jetzt nach der Fehlentscheidung im Camp Nou zum Beispiel hört man nichts dergleichen. Wie denkt ihr über diesen Antimatridismo nach? Ich würde da direkt mal anlegen, weil ich glaube, das Bilbao-Spiel ist ja auch so ein Beispiel für, dass es Barca auch manchmal schwierig hat. Also ich glaube, es ist schon sehr subjektiv, diese Wahrnehmung, und es ist ähnlich wie mit den Torhütern, wo auch ich manchmal sage, jeder Torhüter, der gegen Real spielt, macht das Spiel seines Lebens. Aber auch ich glaube, da können Barca-Fans auch von eigenen Erfahrungen berichten, bitte.
Das lese ich jede Woche von Barca-Fans. Jede Woche. Wirklich. Kein Witz. Und zwar seit Jahren. Also das ist wirklich etwas, was beide Fanlager über ihre Mannschaft sagen, dass gegen ihre Mannschaft, also gegen die Blancos oder gegen Barca, immer der Gegner 130% motiviert ist und Spiel des Jahres.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr selektiv-subjektive Wahrnehmung aus Fansicht. Kann man ja wirklich wunderbar aufs Athletic Bilbao-Spiel ansetzen.
Denn die
sind ja auch mit dem Messer zwischen den Zähnen raus und haben sich danach beschwert. Also von daher, das passt auf beide Mannschaften und alle Gegner eigentlich. Regelmäßig.
Es kommt auf jeden Fall regelmäßig. Ich wollte nur noch sagen, vielleicht kommt es bei Real Madrid hier und da vielleicht noch etwas häufiger vor, weil einfach Real Madrid Rekordmeister ist und immer die Mannschaft gewesen ist über die letzten 100 Jahre, wo sich noch mehr La-Liga-Teams nach oben orientiert haben wo vielleicht auch Real noch mal mehr oder wo vielleicht große Vereine wie Valencia und Sevilla empfinden, glaube ich, oder die Fanlager mehr Hass gegenüber Real Madrid als vielleicht gegen den FC Barcelona aufgrund früherer Transfers und Titelgeschichten, dass die Rivalität noch ein bisschen höher ist als zwischen Valencia und Barca oder Sevilla und Barca, aber das ist, wie gesagt, sehr viel subjektiv und man hat ja in Bilbao gesehen, auch dort kann es sehr unangenehm werden und da gab es ja dann eben auch noch bestimmte Rufe gegen ein großes Thema, was wir später noch haben, aber schauen wir erstmal aufs Spiel. Wieder 1-0 gewonnen, 9. Sieg, 9. 1-0 und jetzt weiter 9 Punkte vor Real Madrid. Ja, du hast hier schon deinen Meisterpulli an, hast du vorhin gesagt.
Meisterpulli ist schön, ja, das ist halt ein Barca-Pulli, aber du sitzt mir ja wirklich immer, ausnahmslos immer in Real Madrid-Merchandise gegenüber.
Heute auch.
Und auch heute
natürlich. Ich habe ja nichts anderes.
Von daher ganz, ganz selten, dass ich hier mal dagegen halte. Heute mache ich es mal und habe selbst was angezogen. Unabhängig davon, Meister Pulli, Meister Dusel, ne? So ein bisschen. Mhm. Also, ich habe es ja gestern auch auf Twitter direkt geschickt. Das war mal wieder der Meister Dusel, den wir da gestern gesehen haben. Es kam alles zusammen. Mhm. Es war wieder dieses 1-0 und es war wieder mit Ach und Krach und es war wieder, du hast die eine Chance mehr oder die eine Chance, die du machst, die der Gegner nicht macht, ohne dass du viele Chancen hast, aber du bist halt das eine Mal eiskalt. Und der Gegner halt nicht. Und der Gegner trifft die Latte. Und du hast der Stegen.
und du hast eine Abwehr, die natürlich trotzdem einen Top-Job macht, und du hast einen verrückten Gavi, der sich in alles reinschmeißt, sogar mit dem Kopf, ja, der Kranke. Und auch das ist natürlich auch ein, ne, der Schlüssel zum Sieg, dass du eine aufopferungsvoll füreinander kämpfende Mannschaft hast, eine tolle Defensive, aber eben auch einen Torwart, der dann rettet, oder die Latte, oder eben in dem Fall der VAR, der dich zweimal gerettet hat, buchstäblich, beide Mal die korrekte Entscheidung. Wir haben die Folge angefangen mit viel Schiri-Kritik an die Schiedsrichter, und generell, hier muss man den VAR mal loben, das war kein Abseits von Rafinha. Ja. Ohne VAR wäre das ein Abseitspfiff gewesen, da wäre Barca also um ein Tor betrogen worden oder bestohlen worden in vor 4, 5, 6 Jahren, keine Ahnung, wie lange der VAR jetzt schon da ist, da absolut richtig entschieden, kein Wurf an den Schiri oder an den Linienrichter, um Gottes Willen, aber ne, richtige Entscheidung. Absolut. Und dann hinten raus für mich auch die richtige Entscheidung mit dem Handspiel. Von daher kam wirklich alles zusammen, und deswegen bin ich wieder beim Thema Meisterdusel. Ne? Du machst aus wenig viel, du spielst wieder nicht gut und wieder hältst du die Null mit Ach und Krach und Glück und Torwart und Abwehr und auf der Linie zweimal geklärt. Das ist ja auch, da kommt ja, das ist ja genau das. Ne? Du verteidigst grandios, weil das ist richtig gutes Verteidigen, aber natürlich hast du mega Dusel, dass da zwei Typen genau da stehen, wo der Ball hingeschossen wird.
Und dass Athletik einfach eine Streuung hat, das haben wir auch schon oft gegen Real gesehen, wo die hinschießen, das ist echt vogelwild, denen fehlt einfach auch ein Knipser vorne.
Und dann, aber einmal war ja da der Knipser.
Ne? Na, die eine Szene.
Die eine Szene, die hat er top geknipst, da kannst du nicht meckern. Ja, und dann hast du auch wieder die einen Glück, die anderen Pech, dass da ein Handspiel in der Entstehung war, und dann wird es wieder zurückgepfiffen. Also es kam, der Meisterdusel war wirklich in Full-Effekt bei diesem Spiel, wunderbar zu sehen.
Ja. Red mal über die Szene, also Iker Muniain springt da hoch, hat den Arm abgespreizt, aber da war für mich halt auch sehr viel dabei, dass irgendwie noch De Jong so das hohe Bein hat, und irgendwie bewegt er dann den Arm nach oben. Ich glaube nicht, der Ball geht an den Oberarm, und das ist, ich würde eher sagen, der Schiedsrichter in dem Moment, wenn der das so oder so entscheidet, okay. Ich wundere mich da nur ein bisschen, dass der Videoschiedsrichter eingreift, weil es für mich keine hundertprozentig klare Fehlentscheidung ist, weil einfach so viel mit dabei war, und er dreht sich weg, und war das jetzt absichtlich? Ich glaube nicht, aber natürlich Körpergröße verbreitert und so weiter, und dann geht natürlich der Ball auch klar an den Oberarm. Für mich kommt da einfach so viel dazu, dass ich eher sagen würde, der Videoschiedsrichter muss da nicht eingreifen, und ich würde eher damit leben, mit der Entscheidung, wie der Schiedsrichter das gewertet hat, aber ja, Hand ist dabei, wie wir es davor auch schon gesagt haben, wie ich es bei jeder
Folge sage. Aber wenn er es nicht sieht, das ist ja der Punkt, wenn das der Schiri nicht sieht, dann muss der VAR ja angreifen. So meinst du. Also er muss ihn ja fragen, da war ein Handspiel, hast du es gesehen?
Ah, so, okay.
Und wenn er es nicht gesehen hat, dann sagt er ihn ja, dann guckst du dir an, da ist der Ball am Arm, so haben die den Ball gewonnen, dann kommt der Konter, nur wegen des Handspiels hat ja Athletic Bilbao da den Ball erobert und dann direkt umgeschaltet. Also es war ja nicht, dass der Ball irgendwo dann in der eigenen Hälfte ist, dann spielst du 20 Mal rum und dann ist der Ball im Außen, so, dann wäre es wurscht gewesen. Aber der unmittelbare Konter aufgrund der unmittelbaren Balleroberung in der Szene, die zum Tor geführt hat, das wird überprüft vom VAR. Und wenn er ihm dann sagt, hey, da war ein Handspiel, hast du das wahrgenommen? Und er sagt, nee, hab ich nicht gesehen. Ich habe es übrigens auch nicht gesehen. Ich bin mir sicher, die 60.000 im Stadion haben es auch nicht gesehen. Von daher auch wieder keinerlei Vorwurf an irgendeinen Schiedsrichter oder vierten Offiziellen oder Linienrichter. Ich finde, das kann man nicht so erkennen. Oder ich konnte es nicht. Und dann weist er ihn darauf hin, dann schaut er sich's an, und wenn da ganz klar der Ball erobert wurde durch ein Handspiel, dann ist das abzupfeifen. Das ist ein absolut korrekter Call. Natürlich super schmerzhaft für den Athletic Club, und natürlich sind die aufgebracht, die waren ja eh wieder alle angestachelt im Stadion, wie immer. Das ist so unbequem, und natürlich sind sie dann sauer, und verstehe ich alles, und erst recht, weil es ja die 90. war. Aber das ist ein absolut richtiges Vorgehen vom Schiedsrichtergespann mit dem VAR. Das gibt es jede zweite Woche in der Bundesliga. Wirklich jede zweite Woche. Und nie gibt es irgendein Thema, irgendeine Polemik, irgendeine Aufregung, weil das ganz klar korrekt ist.
Ja.
Wenn du da mit dem Handspiel abgespreizt, aktiv, ne, den Ball eroberst und das unmittelbar zum Tor führt, weil das der Gegenkonter ist mit unter 7 Sekunden oder was, und dann direkt das Umschaltspiel, dann ist das abzupfeifen, wenn du das erkennst.
Ja, deswegen korrekt. Es war keine Absicht, es war ein bisschen Bein von De Jong dabei, aber ja, es geht halt da an den Arm. Also es kommt natürlich auch sehr viel dazu, wenn wir schon an das letzte Wochenende uns erinnern, war, dass da eben Kessié nicht den Elfmeter bekommen hat, also nach dem Foulspiel, du nickst so ein bisschen, und generell die Gesamtsituation, wo wir später nochmal drüber reden, dann ist natürlich die Situation, die gerade eh schon super angespannt ist, und auch in San Mamés haben wir ja ein paar Szenen gesehen, wo dann irgendwie diese Mafia-Geldscheine geregnet sind oder auch Sprechchöre, Puta Bar, Barca und A Segunda Way sogar haben sie gerufen, also ab in die zweite Liga mit euch. Interessante Stimmung.
Ganz kurz noch, ne? Iñaki Williams hat gelacht auf Twitter
nach dem Spiel
und einen Tweet mit ha abgesetzt. Witzigerweise, ich wähle dieses Wort bewusst, wurde vor wenigen Wochen eine identische Szene auch abgepfiffen bei Celta Vigo gegen Athletic Bilbao. Da hat Celta so ein Tor erzielt. Aha. Durch eine Balleroberung in einem Luftduell, wo der, ich glaube, Carles Perez war es, den Ball auch genauso gehalten hat, die Hand so über Schulterhöhe abgespreizt, den Ball so erobert hat, Celta das Tor geschossen, Tor wurde annulliert. Mhm. Jetzt lachen sie drüber. Die genau gleiche Szene, weil es jetzt gegen sie ist. Damals ging es für Athletic Bilbao aus, da hat sich natürlich keiner beschwert. Also das ist auch immer, das hat immer Geschmäckle und das Thema auf, ja, diese Doppelmoral und überhaupt diese Beschwerden auf Social Media und dieses Gemaule gegen Schiedsrichter und dieses diese Vorwürfe, diese öffentlichen, auch das thematisieren wir jede Woche. Auch das gehört zu La Liga und auch das ist eines dieser hässlichen Themen, denn das gibt es so in anderen Ligen nicht, dass sich immer wieder Spieler und Offizielle und Vereine da auf Social Media melden und beschweren und Verschwörungen wittern. Ich hab's echt satt. Ja. Ich hab's wirklich satt.
Das mit der Verschwörung, der
Aktion gibt's keinen
später Grund zu, aber ist jetzt seit 2018, ist ja schon wieder eine Weile her. Also da, ja, ich glaube, Raul Garcia hat da auch noch so eine komische Insta-Story. Das macht's nicht besser, die Gesamtsituation. Wir wollen eher nochmal vielleicht Marc-André Ter Stegen loben. Du kannst nochmal die ganzen Rekorde hervorheben. Was waren das? 19 Mal weiße Weste, 19 Mal zu 0. Ihr habt ja da bei Barca-Welt einen Artikel. Wie sind da nochmal, um da nochmal was Positives hervorzuheben für unseren kommenden Nationaltorhüter? Jetzt haut mich Marcel wieder.
Ja, ganz ehrlich, viele Argumente haben die Eintracht-Fans nie mehr, wenn man nur auf die Zahlen
jetzt geht's wieder los.
Blickt. Und Zahlen lügen ja nicht. Ja? Zahlen lügen nicht. Der La Liga-Rekord für die wenigsten Gegentreffer in einer 38-Spiele-Saison liegen bei 18 Gegentreffern. 18. Das ist jetzt nicht so viel, ne?
Oblak,
Barca, Atleti? Oblak von Atletico, genau. Barca hat bisher 8. Wie heißt der? Liano von Deportivo La Coruña, der Torhüter. Das war vor unserer Zeit. 93, 94. Die hatten auch nur 18. 26 Partien ohne Gegentor ist der andere in der Liga-Rekord. Auch da ist ja Ter Stegen auf Kurs. Mit jetzt, wie viel sind's?
19.
19.
Und so. 10, 13 Spieltage haben wir noch.
So, 19 zu 0. Aktuell 26 sind der Rekord und Gegentore hat Barca bisher 8 und 18 sind der Rekord. Also da ist Ter Stegen wirklich auf Kurs, zwei Rekorde einzustellen, zu brechen oder zu egalisieren. Das ist krass. In der Rückrunde, wir hatten ja heute die Rückrundentabelle ein paar Mal, haben sie ein Gegentörchen bisher kassiert. Das gibt's ja nicht.
Wow.
Das gibt's ja. Also ich auch, für mich ist es immer so unfassbar. Man gewöhnt sich natürlich an diese 1-0. So mittlerweile denkt man ja, natürlich gewinnen sie wieder 1-0, was sonst. Aber es ist trotzdem im Kontext, ne, ist das so, so krass. Wie schaffen die das immer, dieses 1-0 über die Zeit zu bringen? Und auch so häufig so, ich bin da ehrlich, so unverdient. Es wäre ja, du kannst ja nicht davon sagen, dass dieses 1-0 jetzt verdient war vom Sieg her. Der XG, du weißt, ich mag ja XG ganz gerne, um da, ne, den Vergleich zu haben, wie viele Chancen hatten die einen wie die anderen, wie viele Tore hätten sie eigentlich gemessen an ihren Chancen normalerweise machen müssen. Der XG ist komplett identisch. 0,85 bei beiden Mannschaften. Oh. Das heißt, wenn dieses Spiel 0-0 oder 1-1 ausgeht, ist das das gerechte Ergebnis im Sinne von, ne, Spielanteile, Chancenanteile. Natürlich war das wieder glücklich, deswegen sage ich ja Meisterdusel. Aber wie schaffen sie es Woche für Woche für Woche für Woche, dieses 1-0 über die Zeit zu bringen?
Valencia, Mallorca, Atletico.
Es ist mittlerweile wirklich, es ist ja schwer zu fassen, schwer zu greifen. Denn nochmal, sie sind stark hinten, aber ab und zu hätten sie wirklich gerne mal ein Tor kassieren dürfen. Wie eben beispielsweise auf die doppelte Torklärungsaktion. Ne? Ich habe da übrigens vor der Glotze sitzend schon abgeschlossen. Ich habe den schon drin gesehen. Sowohl den ersten als auch den zweiten. Ich bin da davon ausgegangen, ja natürlich, der Schuss ist jetzt drin. Jo. Weil die Chance so groß war. Ich konnte mich darüber gar nicht so richtig freuen, dass der abgewehrt wurde, weil ich damit schon abgeschlossen habe, dass der Ball im Netz zappelt. Von daher, ja, es ist verrückt, was Barca und Ter Stegen vor allem natürlich diese Saison da hinten schaffen und auch er wieder 3 Top-Paraden gezeigt. Michi Hofmann, schöne Grüße an dieser Stelle. Weiß nicht, ob er zuhört, aber taggt uns ganz häufig Barca-Wild auf Instagram und bedankt sich bei uns und cool. Menschen das und so. Richtig cooler Typ, hat auch Ter Stegen so gelobt gestern live on air. Und wenn einer sich mit Torwartspiel auskennt, dann ja wohl er. Ne? Von daher, was Ter Stegen in der Saison zeigt, ist herausragend. Was Barcas Defensive zeigt, ist herausragend. Aber immer auch mit wirklich einer gehörigen Portion Glück in manchen Szenen.
Ja, aber die Mannschaft ist, da sieht man, so wie sie kämpft, ist sie jetzt wieder zusammengewachsen. Da wackelt jetzt keiner mehr groß, wie es vielleicht diese Phase mit United und Almeria natürlich gab, wo ich die Hoffnung hatte, im Bernabéu jetzt den nächsten Stoß geben. Nö, die Mannschaft ist jetzt wieder zusammengewachsen, also kann auch das jetzt am Sonntag der Clásico-Liga-Rückspiel wieder eklig werden und Barca kann sich das, will nicht sagen, gemütlich anschauen, aber erstmal sagen, so Real, jetzt kommt ihr mal. Ihr habt doch genauso Offensivprobleme, ihr habt jetzt Spiel unter der Woche wieder, müsst da auch gegen Liverpool euch ein bisschen noch anstrengen. Das kann doch auch da wieder. Barca kann verteidigen, Barca kann kontern, Lewandowski ist zurück. Das könnte
also jetzt, wieder 1-0 oder was?
Ja, oder? Das könnte doch jetzt wieder. Ich weiß noch nicht, was ich tippe.
Also ich tippe nicht 1-0. Es muss doch ein Ende. Ich habe auch jetzt nicht 1-0 getippt. Ne? Ich glaube, ich hatte 2-1.
Ja,
oder?
Ich auch.
Auf
ja.
Barca. Ich dachte mir, ey, irgendwann müssen sie doch mal eins kassieren. Aber nee. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Von daher...
Viele andere haben
ich überlasse dir 1-0 Barca zu tippen, das wirst du nicht machen, weil das kannst du nicht.
Nee, ich sag ja, man muss halt Barca mal richtig herausfordern und ärgern. Ja, das hat Athletik auch, aber den filtert auch die Kaltschnäuzigkeit. Die sind dann auch übermotiviert und dann irgendwie verziehen sie beim Abschluss. Das ist ja fahrlässig, was die da so vergeben haben. Trotzdem wundert mich da auch der XG von 0,85. Da hätte ich jetzt eher dem Doppelten gerechnet, weil da ja schon das Ding ein bisschen parieren musste. Aber ja.
Ja, ich finde ihn auch niedrig. Da bin ich bei dir. Ich hätte auch mehr gerechnet, aber ja, keine Ahnung. Ja,
Mathematik.
Fußballmathematik, ja. Mhm. Also zum Klassiker kommen wir übrigens später nochmal in dieser Woche, denn, kurze Announcement, wir planen am Freitag eine Sonderfolge zum Klassiker aufzunehmen. Ein kleiner Quickie, da blicken wir dann auf das Rückspiel Real Madrid gegen Liverpool. Da wird es ja vielleicht einiges zu thematisieren geben, vielleicht auch nicht so viel, denn Freitag ist ja dann die Auslosung. Wir gehen beide davon aus, dass da Real Madrid dabei sein wird im Topf.
Gegen den FC Bayern.
Genau, warum nicht? Im Viertelfinaltopf der Champions League. Also besprechen wir natürlich ein bisschen die Champions League-Auslosung dann. Und dann eben Vorausblick auf den Liga-Klassiker am Sonntag, wo sich, Herr Kern, die Meisterschaft entscheiden kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Bei 9 Punkten Vorsprung und möglicherweise einem Heimsieg.
Auch bei 6 Punkten würde ich nicht gleich sagen, jetzt aber ist wieder alles komplett offen, sollte Real Madrid da gewinnen, was die Auswärtssiege sind ja nicht so
selten. Echt nicht?
Mir fehlt halt einfach noch, Barca muss halt wirklich mal 3 Spiele nicht gewinnen und dann fallen sie wieder ein bisschen auseinander, aber alles ist offen, es wird auch nach einem Sieg noch nicht komplett entschieden sein, mathematisch, ja, aber 12 Punkte wäre krass, 9 Punkte sind jetzt genauso krass, also ich sehe einfach nicht, dass Real von den letzten 13 Spieltagen 12 gewinnt, traue ich das eher Barca zu, weil sie jetzt auch keine Doppelbelastung haben und so weiter.
Das ist, die Doppelbelastung ist das große Stichwort. Auch übrigens, wir wollen ja gar nicht so weit in die Zukunft blicken, auch jetzt einfach in der Woche mit Klassiker. Ne? Ihr habt ein super schweres Spiel. Wer weiß, vielleicht geht es am Ende wirklich in die Verlängerung. Würde auch wieder zu Real passen, dass sie es in der Verlängerung gewinnen. Ne? 0-3 verlieren und das 1-3 Benzema in der 113. Das würde ja auch wieder zu Real Madrid passen. Dann hast du die doppelte Doppelbelastung und Barca kann sich eine Woche ausruhen. Pedri übrigens heute ins Mannschaftstraining zurückgekehrt oder erstmals wieder. Macht nur Teile davon, also da eine positive Nachricht, vielleicht sogar mit Petri Rückkehr.
Und Araujo wird auch zurück sein, ne?
Araujo, genau, ist zurück, weil der war ja nur ein Spiel gesperrt, von daher, da hat ja Vinicius jetzt schon ein bisschen Albträume, ne? von daher, ja.
Wellness Vorteil, gegen Trent, Araujo gegen Araujo.
Vorteil Barca natürlich, aber klar, Klassiker ist jetzt noch weit weg. Ja. Aber nur, dass ihr es gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, Freitag eure Handys zücken, eure Podcatcher und Podcast-Apps aktualisieren, denn da gibt's eine Sonderfolge.
Da kommt ein Quickie und ich sehe schon, wir haben hier die Stundenmarke längst durchbrochen. Es kommt ja jetzt noch ein kleiner Teil von unserer Folge Tiki-Taka. Jetzt sind wir nochmal beim Barca-Gate, Caso Negreira, wie auch immer man das nennen will. Es ist ja jetzt auch wieder in den letzten Wochen, speziell auch in der letzten Woche, einiges passiert. Und das sind nicht nur Proteste auch in den La Liga-Stadien. Also ich glaube, sowohl beim FC Sevilla gab es diese Korruption in der Föderation, Rufe, Korruption im Verband und auch so ein 100-Euro-Schein mit Laportas Gesicht drauf. In Bilbao waren es jetzt dann auch so Mafia-Geldscheine, Puta Barca-Rufe, A Segunda Way, also ab in die zweite Liga mit euch. Also da merkt man schon auch, La Liga-Bro gerodelt. Und was ist jetzt noch Konkreteres passiert, um nicht komplett zurückzufahren, nur nochmal, wie gesagt, von 2001 bis 2018 gab es diese fast 7 Millionen Zahlungen an ein Unternehmen eines damaligen Offiziellen, dem zweitwichtigsten Mann im spanischen Schiedsrichterwesen. Und da ist jetzt mittlerweile so, dass die spanische Staatsanwaltschaft, die wohl schon seit Mai 2022 ermittelt hat, ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und anscheinend genug Belege oder vielleicht sogar Beweise hat, keine Ahnung, glaube ich nicht, um das vor Gericht zu bringen. Und da ist der Fall jetzt vor einem Gericht in Barcelona und da muss man jetzt weiteres abwarten. Mittlerweile hat sich da eben auch Real Madrid, nachdem sie sich zuletzt die letzten Wochen sehr diplomatisch außen vor gehalten haben, geäußert von wegen, oh, das sind große Vorwürfe und wir würden, sollte es vor Gericht zur Anklage kommen, als Mitkläger agieren, haben sie das so geschrieben, ist jetzt auch noch nicht die volle Abteilung Attacke, dass man da sagen kann, da wird jetzt Druck ausgeübt auf die Verbände UEFA, FIFA, RFEF, LFP und so weiter. Das ist jetzt so erstmal der Stand, was da jetzt noch passiert ist. Ich glaube, Laporta hatte ja selbst da noch die Tweets rausgeschickt von wegen, hey, alles gut, Barca-Fans, wir sind unschuldig oder was hat er alles so geschrieben gehabt?
Ja, wobei.
wobei. Ob das so die Wahrheit ist, naja, das möchte ich mal anzweifeln, um ehrlich zu sein. Also der agiert ja gerne als Verteidiger des heiligen Barcelonismo-Grals, ne? Ob das immer, also das ist natürlich auch irgendwo seine Funktion als Präsident, das ist schon klar, aber ob das immer so die Wahrheit ist oder der Wahrheit entspricht oder angemessen ist, vor allem die Wortwahl an sich, uns wollen andere schaden und attackieren und wie er es dann immer formuliert, hat er einige Interviews zuletzt gegeben, ja, weiß ich nicht, ne? Also es gibt ja Fakten, also Dokumente sind ja Fakten, so, ne? Und wenn die Staatsanwaltschaft oder das Finanzamt oder beide da Dokumente finden, wo etwa, wo Zahlungen, zwielichtige Zahlungen da niederstehen, dann sind das ja Fakten auf Papier, die man schwerlich leugnen kann. Was dahinter steckt, ja, da gehören, das muss untersucht werden. Das ist das gute Recht und die Pflicht des Gerichtes und von wem auch immer. Von den Instanzen von, weiß ich nicht, Verband, La Liga, wer sich da wie zusammenschließt und das untersucht. Aber das gehört untersucht, finde ich. Sich dann da hinzustellen und so sagen, ja, die wollen uns nur attackieren, das stimmt alles nicht. Ja. Ja, puh, also weiß ich nicht, ob das so, ne?
Auch davor korrekt schon, drei Wochen, was war das, die erste Pressemitteilung vom FC Barcelona, wo sie ja gesagt haben, so, ja, es gab diese Zahlung, aber da gab's ja, dann ging's dann auch gleich darum, so über den Zeitpunkt und jetzt, wo wir wieder an einem sportlichen Höhepunkt sind, jetzt kommt sowas raus, ja, hätte es dann einen besseren Zeitpunkt gegeben, wäre das vor oder nach dem Klassiker gewesen, während der WM, es gibt ja keinen guten Zeitpunkt, um so einen Skandal rauszubringen. Gut,
der angemessene Zeitpunkt wäre natürlich damals gewesen, sprich vor allem als Bartomeu da noch die Geschicke leitete.
Da war das ja noch nicht bekannt, oder? Es wurde jetzt erst geleakt durchs Finanzamt.
Ja, ja, aber ich meine nur vom Zeitpunkt her damals, weil es ist ja hauptsächlich, fällt es ja in die Ära Bartomeu und dass der mehr Dreck am Stecken hat, als am Stecken überhaupt hängen bleiben kann, das ist ja eh klar. Von daher hätte sie ihn ja damals treffen müssen als Präsidenten mit dieser ganzen Sache, weil die ist ja jetzt seit 2018 nicht mehr aktuell. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ne? Das war bis 2018, aber jetzt aktuell nicht mehr, sprich für jetzt, für Laporta, für die aktuelle Führungsriege ist natürlich auch unglücklich. Das hätte damals Bartomeu treffen müssen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich gehört das untersucht und da ist mir der Zeitpunkt, wäre mir persönlich auch wurscht, um ehrlich zu sein. Sondern das gehört untersucht. Als La Liga will ich erst recht wissen, ne? Was da passiert ist. Warum bekommt da irgendein Typ Zahlungen? Übrigens, Iturralde González, der Ex-Schiedsrichter, der berühmte ne? aus La Liga, hat sich geäußert, nicht nur zum Handspiel übrigens, zu dem er gesagt hat, völlig richtig, dass VAR da abgepfiffen hat, sondern auch zum Caso Negreira und hat gesagt, besagter Negreira hatte keinerlei Macht im Verband, im Schiedsrichterwesen. Der war zwar irgendwie pro forma irgendwo auf dem Briefkopf Vizepräsident, hatte aber keinerlei Entscheidungsgewalt und Macht. Sprich, warum man so einem Geld zahlt, gehört ja sowieso aufgedeckt, ist ja sowieso schon zwielichtig.
Und das aber auch heimlich und versucht dazu.
Und das auch heimlich natürlich, aber ich glaube auch, dass der Typ einfach nur den Verein erpresst hat, sich da Zahlungen ermogelt hat und der Verein dumm genug war, warum auch immer, dieses Geld zu zahlen. Warum auch immer, weiß ich eben nicht. Das gehört untersucht, warum man das macht. Da gehören auch die Leute vorgeladen, ganz ehrlich, vor Gericht.
Er sagt ja schon, er hat jetzt Alzheimer und kann sich nicht mehr erinnern.
Ja, aber du musst da Bartomeu vorladen und den Schatzmeister und den, keine Ahnung, Finanzmeister und wie sie alle heißen und den Vizepräsidenten in der Ära und die sollen dann vor Gericht sagen, warum habt ihr diesen Typen geschmiert, bezahlt oder welche Verbindung hattet ihr zu dem, welche Abmachung, warum? So, das gehört untersucht. glaube nicht, dass es irgendeinen Output hatte, also dass die Schiedsrichter gekauft haben am Ende. Nochmal, wenn Iturralde selbst sagte, glaube ich denen das schon. Ja. Aber sind zwielichtige Zahlungen, die untersucht gehören, und dann kann man da sich nicht hinstellen, finde ich, als Supporter. Oder kann man schon, aber ja, es passt halt nicht. Und zu sagen, ja, nee, wir haben eine weiße Weste, wir haben, sind alle sauber, die wollen uns nur beschmutzen. Ja, nee, das sind ja Dokumente, die das ja verdeutlichen, dass da nicht alles sauber ist. Ja. Und das gehört natürlich untersucht.
Enriquez Negreda war trotzdem 25 Jahre lang, glaube ich, eben dieser Vizepräsident des Schiedsrichterkomitees CTA. Ob und wie wichtig, welche Funktion er hatte, das muss man natürlich klären. Mir ist auch nur noch mal wichtig zu sagen, da eben von 2001 bis 2018, Bartomeu hat ja eher die Zahlung beendet, auch wenn dann Negreda parallel aus dem Amt geflogen ist, weil es ja dann einen Präsidentenwechsel gab, Rubiales kam und vorher Villarreal, Angel Villa, wie hieß der ehemalige Präsident, gab es ja auch eine Razzia. Also da waren schon sehr viele dubiose Leute am Werk, die da ausgemistet wurden. Laporta war ja genauso, hatte diese Zahlung mehr oder weniger geduldet und nicht nur geduldet, sondern ja auch sogar vervierfacht, nachdem, ich weiß nicht, vorher wurden vielleicht 50.000 Euro mal gezahlt, er hat dann irgendwie die Zahlung erhöht auf 200.000 Euro, also auch da kann er gar nicht so tun, als wäre das alles nur Bartomeu schuld gewesen oder als hätte er da nichts mit am Hut. Er hat nur das Glück, dass jetzt diese juristische Verjährung, ich glaube, das Gericht kann nur bis 2010 rückwirkend machen, das betrifft dann, glaube ich, nur Rosell und Bartomeu, und aber wie gesagt, ich glaube auch der FC Barcelona ist ja als juristische Person mit angeklagt, und was da jetzt alles noch passieren wird, bleibt abzuwarten. Prognose ist natürlich sehr überschaubar, weil ich liste ja auch auf Twitter immer sehr viele Belege auf, und hier kommt mal ein Fax, und dann hat ja auch nochmal, was weiß ich, Enriquez Negreda hat ja auch nochmal 2020 nochmal dem FC Barcelona ein Fax geschickt von wegen, ah, Real ist gerade Meister geworden, mit mir wäre das nicht passiert, ich kann euch beim Videoschiedsrichter helfen. Dubioser Typ, wie auch immer, was er vermacht ist, das muss man klären. Also da gibt es jede Menge nur Belege, aber jetzt rein Beweise. Natürlich gibt es keine Rechnung, auf der draufsteht, einmal Manipulation von dem und dem Spiel. Das ist halt schwierig, das herauszufinden. Das würde ich fast vergleichen mit der WM 2022. Jeder weiß, dass diese WM gekauft war, also dass die Vergabe nach Katar gekauft war und dass auch Geld geflossen ist, aber die ganz klaren Beweise fehlen. Man hat viele Belege und Hinweise und der eine oder andere hat auch mal was gesagt, aber wirkliche Beweise gibt es eben nicht. Und die WM 2022 war gekauft, genauso wie die WM 2006 ja ähnlich auch, und vom Beckenbauer und Co. Das ist natürlich irgendwo auch mittlerweile ein Teil dieser verrückten, aufgeblasenen Fußballwelt, in der wir leben, aber ich wäre schon mal interessiert daran, dass mal so ein Fall doch irgendwie versucht wird aufzuklären. Wer weiß, vielleicht gibt es am Ende einen Schiedsrichter, der sagt, okay, ich packe jetzt mit der Wahrheit aus, es tut mir leid, mein Gewissen bringt mich zu Grabe, ich muss jetzt hier reinen Tisch machen und ich sage jetzt mal, Negreda hat mir hier und da mal Geld zugesteckt. Vielleicht wird sowas passieren, aber da ist die Prognose natürlich sehr überschaubar, dass es wirklich komplett aufgeklärt wird. Oder wie siehst du die Prognosen so?
Ja, ich glaube, es wird sportlich folgenlos bleiben. Hm. Also es wird kein Punktabzug geben und auch kein Zwangsabstieg. Das ist einfach nein, im Leben nicht. Nein. Im Leben nicht.
Das ist das wirklich das Unwahrscheinlichste.
Und ob sie dann, weiß ich nicht, irgendwie 250.000 Strafe zahlen müssen an den Verband, ja, sowas kann natürlich passieren. Oder lasse 2 Millionen zahlen, keine Ahnung. Ich würde sagen, es geht eher so in die Richtung. Nichts Genaues weiß man aber auch einfach nicht. Du musst die Leute vorladen vor Gericht. Die ganzen Präsidenten, die ganzen Schatzmeister, die müssen einfach eidesstattlich Aussagen treffen und dann muss ein Gericht und eine Staatsanwaltschaft da, ne, ein Urteil fällen. Ja, alles andere ist, sonst wird das nicht geklärt. Das wird eh wieder, glaube ich, sich verlaufen, wie so oft, fürchte ich. Ja. Ich glaube trotzdem nicht, dass irgendein Schiedsrichter gekauft wurde. Ich glaube, dieser Typ hat Barca erpresst und sich Gelder zugeschustert auf zwielichtige Art und Weise, ohne dass es eine Gegenleistung gab, die greifbar ist auch, also im Sinne von wirklich Schiedsrichter X, der jetzt in der 89. den Elfmeter gegen Levante gepfiffen hat. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Negreda hat die erpresst, hat sich da Geld ermogelt und der Verein war und die vielen Präsidenten waren so dumm, ihm das zu zahlen, weil sie dachten, ja, vielleicht kriegen wir ja einen Vorteil. Mhm. Oder weil sie hofften, den einzukaufen. Das glaube ich schon, dass der Verein sich hoffte, etwas einzukaufen. Nur ich glaube nicht, dass irgendeine Leistung erbracht wurde. Das ist mein Takeaway. Aber auch da, ne? Wie jeder andere kann auch ich nur was annehmen, was glauben, fast schon spekulieren. Nichts Genaues weiß man dann einfach nicht in diesem zwielichtigen Fall. In dieser übrigens auch sehr zwielichtigen Fußballliga, in diesem zwielichtigen Fußballland. Ne?
Alles. Alles stinkt irgendwie zum Himmel und von den Statistiken, die natürlich
auch seit Grüße, Jahren an dieser Stelle Grüße an Rubiales übrigens. Ne? Und an Tebas und wie
ja,
sie
alle heißen. Ja, genau. Also von den Statistiken, die seit Jahren noch auseinandergehen, speziell 2001 bis 2018, dass der Barca ein paar mehr hat, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das habe ich auch auf Twitter. Da nur interessant, dieser Statistiken-Profi, Marketo Larri heißt das, der das alles dokumentiert. Der sagt mittlerweile, seit 2018 bis jetzt 2023, er will das nach Saisonende genauer zeigen, sind die Statistiken da jetzt eher ausgeglichen. Hat nichts, muss vielleicht nichts zu bedeuten haben, aber es ist halt ein weiterer Beleg oder eine Sache, was halt auch schon immer ein bisschen gestunken hat. Aber ja, wie du sagst, Rubiales, Tebas sind auch nur so eine Sache, weil da ist es gefühlt auch zu ruhig, als dass da wirklich Druck ist. Also das, was jetzt im Bernabeu hier Geldscheine im Sanchez-Pizjuan, im San Mamés sind, was da die Fans sind oft gehen auf die Barrikaden und aber so, ja, von den Verbänden ist das jetzt noch nicht so laut, wie das vielleicht sein müsste, oder um ja, da wirklich das, Druck auszuüben.
Also. Nee, das finde ich auch. Das finde ich auch.
Was?
Dass das auch merkwürdig ist, ne? Das, weil, aber ganz ehrlich, auch das hat man thematisiert, glaube ich, als Barca hier die 1,3 Milliarden Schulden hatten, die berühmten, und auch da hieß es ja, eigentlich ist der Verein bankrott, das hat Laporta selbst gesagt, aber erstmals und vielleicht auch letztmals so richtig ehrlich, dann hat er gesagt, eigentlich sind wir bankrott. Aber auch da, too big to fail.
Too big to fail.
Dieser Verein, La Liga und der Verband wird diesen Verein niemals untergehen lassen, genauso wie den anderen Verein auch nicht, der in der Hauptstadt sitzt. Weil diese Vereine die Aushängeschilder der kompletten Liga sind. Die beiden großen Zugpferde, die Kräfte, die großen Nummern, ohne die gibt es diese Liga so nicht. Und deswegen ist es auch so ruhig von La Liga und vom Verband, weil die nicht wollen, dass einem von beiden geschadet wird. Ja. In welcher Art auch immer.
Ja.
Und das spricht auch mal wieder Bände, ne?
Ja.
Naja, schwieriges Thema.
Ja, nur nochmal abschließend, ich denke mal, Bartomeu kann vielleicht sogar noch mehr mit Gefängnis jetzt rechnen, weil er halt irgendwie in diesem Nicht-Verjährungsfrist mit drin war. Und Rosell ist, glaube ich, immer noch drin oder so, vielleicht erwischt ihn auch, aber Punktabzug jetzt in der laufenden Saison eh nicht für Barca, weil es ja auch da schon verjährt ist. Wie gesagt, wir reden über bis 2018, auch zur neuen Saison rechne ich damit nichts. Geldstrafe, ja, und vielleicht sind es am Ende sogar 2 Millionen. La Liga versucht sich ja hier und da doch ein bisschen zu wehren. Was kam jetzt frisch während unserer Aufnahme raus? Hier Gavi darf jetzt doch nicht registriert werden. Also hier und da gibt es immer diese kleinen Streitthemen, wo dann La Liga doch noch mal versucht, diese kleinen Ehrenkämpfe für sich zu entscheiden. Aber ich glaube, auch da wird doch Gavi wieder als Profi durchgedrückt werden. Oder was war da jetzt ganz neu?
Ja, weiß ich nicht. Ich konnte es ja noch nicht lesen. Ich habe ja nur den Tweet gesehen auf Twitter. Aber ja, offenbar hat Barca ja vor Gericht erwirkt, dass Lavi, um Gottes Willen, Gavi als La Liga-Spieler registriert wird. Man als merkt Profi, schon, dass wir als La Liga, als Profi bei La Liga. Ja, genau. Denn er hatte vorher nur diesen seinen Amateurvertrag, seinen Nachwuchsspielervertrag und war als solcher nur registriert bei der Liga. Und aufgrund des Salary Caps, des Financial Fair Plays, der Gehaltsobergrenze, hat La Liga Barca quasi nicht erlaubt, ihn zu registrieren als Profispieler. Und Barca hat dann gerichtlich erwirkt in der Winterpause oder im Januar dann während des Transferfensters, dass sie ihn registrieren können. Und jetzt kam gerade offenbar die Meldung auf Twitter, dass es rückwirkend dann doch nicht möglich ist, offenbar vom gleichen Gericht, weil irgendeine Frist verjährt ist. Mehr habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, das war nur ein Tweet, den ich gesehen habe. Also auch da wieder hin und her und vor Gericht gehen, also allein schon, dass du als Verein vor Gericht musst, ne? Oder ziehst, ist ja auch schon, merkt man übrigens auch, wie sehr Tebas und Laporta sich nicht leiden können.
Die Streithähne, Ego-Typen.
Das ist auch, die einen fühlen sich von den anderen schlecht behandelt, also in dem Fall Barca und Laporta von La Liga und von Tebas und ja, dass das vor Gericht geht, ist das auch immer so eine Sache. Ne?
Aber ist das nicht an sich komplett wurscht, ob er nicht noch weiter die Saison jetzt als Jugendspieler gewertet ist oder darf er dann nur X verdienen und nicht schon gleich einen 2-Millionen-Vertrag unterschreiben? Also ja, okay, ich merke, das ist auch wieder so ein Thema. Hä, worüber reden wir?
Es ist überflüssig. Also für die Saison ist es eigentlich irrelevant, für die jetzige, ob er jetzt weiter in die Rückrunde als Profi mit der Nummer 6 oder als Nachwuchsspieler mit Nachwuchsvertrag mit der Nummer 30 oder was, ich glaube, er hat die 30, spielt, ist eigentlich wurscht für die Rückrunde. Warum da man so sich vor Gericht, ich weiß es nicht. Also da geht es auch um Stolz und Ehre und den Verein verteidigen. Ne? Das ist ja auch genau das, was Herr Laporta auch immer auf Social Media sagt in seinen Tweets. Ne? Verteidige den Verein und die greifen uns alle an und so. Ja, Egal. Lass mal zum Schluss kommen. Jo. Wir sind hier 1 Minute 16, wenn nicht sogar mehr.
Ja, das ist ja...
Da schließen wir ab mit den Tiki-Taka-Tipps, die wir letzte Woche schändlich vergessen haben. Ja,
da nochmal sorry an den Philipp Klärbaum.
Und Hannes mit 26 Punkten stand heute Montag der Tagessieger, der Spieltagssieger, aber ist ja noch ein Spiel, denn heute Abend Girona gegen Atletico de Madrid. Mhm. Da kann man noch ein paar Pünktchen sammeln. Oh, aber es sieht gut aus für Hannes, der mich dadurch überholt hat. Ich bin Siebter, Hannes ist Sechster. Mhm. Platz 1, zwischenzeitlich jetzt Cedric, der 371 Punkte hat. Das ist sehr, 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 sehr beachtlich. Aber eben Philipp nur 370, nur ein Punkt dahinter, kann also auch noch Platz 1 erobern. Also sehr, sehr spannend in den Tiki-Taka-Tipps. Oh, wo sind Sie her, Kern? Platz 21.
Ja, ne. Läuft nicht so. Der spielt da das ganz okay mit 19 Punkten, aber mal gucken. Heute natürlich Atletico tippen, die haben ja auch Siegesserie ohne Ende. Sind die einzige in der Rückrunde noch ungeschlagene Mannschaft, also noch einzige ohne Niederlage. Ja, das noch, wir hatten noch generell ein paar Hinweise, um nochmal ein paar Positives hervorzuheben. Einer unserer Patrons ist zurück, Paul Scrimes, hat sich mal kurz abgemeldet, weil es nicht mehr ging. Schön, dass du wieder zurück bist, der hat sich gemeldet. Und ansonsten gab es ja, wie gesagt, in der Folge ein paar positive Themen, ob das 100. Geburtstag war, ein paar Infrastruktur, Stadionumbau, Celta Vigo als Good Vibe-Thema und ansonsten Rotrekorde hier, Ilaix Moriba, Barca geht. Nicht ganz so viele schöne Sachen. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem sehr gefallen, wie immer, auch wenn es viel Negatives aus La Liga zu berichten gibt. Von uns gibt es jetzt bald wieder ein bisschen mehr zu hören. Freitag eben Quickie zum Klassico und zu Reals 5-0-Sieg gegen Liverpool. Und dann am Montag natürlich wieder die normale Folge. Heute nochmal Girona Atletico, Mittwoch dann Real Liverpool, Donnerstag noch ein bisschen Europa League und Conference League natürlich, am Samstag dann auch spannend, Atletico gegen Valencia und Sonntag noch Barca gegen Real, der Klassiko dann.
Ja. Also schauen wir und mal. Für alle Supporter nochmal der Hinweis, patreon.com/tikitaka-podcast, wer noch nicht supportet, kann das tun, stellt eure Fragen gerne zum Klassiko bis Freitag. Wann nehmen wir auf? Mittag, also bis Freitagmittag ist eure Deadline, um da die Fragen einzureichen, die ihr so habt. Oder die Themen müssen ja keine Fragen sein, können ja auch einfach Themenvorschläge sein. Ne? Sprecht mal über, Ahnung, dies und das. Warum Vinicius immer abgekocht wird von Araujo? Warum tut der sich da so schwer? Warum, Nils, hast du keine Laporta-Geldscheine mitgebracht aus dem Bernabeu,
die es da gab?
Das gibt's doch nicht. Ey, das wäre echt ein geiles Mitbringsel. Ja. Ich wollte das sogar verlosen an unsere Supporter. So geil fand ich das. Ja, so einen schönen Laporta-Geldschein. Ja,
kann man sich bestimmt auch noch ausdrucken, oder? Na, keine Ahnung. Nee.
Ja, wie dem auch sei. Also schickt eure Fragen, eure Themen, eure was auch immer, Anregungen, wenn ihr uns supportet. Und dann freuen wir uns auf eine schmackvolle Woche und auf eine Sonderfolge am Freitag.
Genau,
kleiner Quickie. In dem Sinne, Herr Kern.
Schöne Woche.
Schön war es mal wieder.
Dir eine schöne nicht-englische Woche, ist ja auch was Feines. Das Europa League aus, auch mal was. Bin ich ein bisschen neidisch drauf. Aber gut, bald ist ja Länderspielpause.
Gut. Ja, Moment, wenn Real Madrid am Mittwoch ausscheiden sollte, frage ich dich nochmal, ob du da wirklich jetzt neidisch drauf warst, dass du dann auch keine englischen
Wochen hast. Ja, gut.
Ich zweifle es an. Also Vorsicht, was man sich wünscht, Herr Kern. Ne?
Ich nehme es schon zurück. Also, liebe Leute, schöne Woche. Danke fürs Einschalten.
Ciao, ciao. Proxima.
Ciao, ciao.